Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Bier, Fritten, Menschenmassen, Radsport als Nationalsport und Volksfest, Kasseien, Hellingen. Ich spreche natürlich von den belgischen Frühjahrsklassikern und das ist heute unser Thema im Podcast Faszination Rennrad. Ja, herzlichen Glückwunsch in diesem Podcast, der auch wieder ein Videopodcast ist. Also wenn ihr gerade das bei Audible oder wo auch immer hört, könnt es auch bei YouTube als Video angucken, wenn ihr nicht nur unsere sexy Stimmen hören wollt, sondern auch unsere entzückenden Antlitze sehen wollt. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir hier im Studio ist mein Kollege Erik. Hallo Erik.
Hallo zusammen.
Selber auch schon auf dem Kopfsteinpflaster unterwegs gewesen.
Nicht nur einmal.
Und wir haben uns einen Experten mit an Bord geholt, nämlich Bernd Landwehr. Hallo Bernd.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bernd ist Chefredakteur vom Cycling Magazine. Da kannst du selbst natürlich auch gerne nochmal was zu sagen. Ich habe gelesen, ihr macht ein leidenschaftliches, kritisches, hintergründiges, analytisches und humorvolles Radsport-Magazin, digital. Was genau ist da euer Thema?
Ja, eigentlich alles. Wir versuchen eigentlich alles abzubilden, was du gerade genannt hast. Also wir gucken schon sehr, sehr tief in den Radsport rein, vor allem auf die Profirennen, beschäftigen uns da mit allem, was da dazugehört. Also Taktik, auch politische Hintergründe, alles, was so ein bisschen tiefer reinbohrt. So, das ist eigentlich das, was wir wollen. Natürlich auch die Persönlichkeiten dahinter ein bisschen vorstellen, reinzugucken, was heißt das in verschiedene Richtungen, was die Profisportler da machen, in welche Richtung entwickelt sich der Sport, was gehört da alles dazu. Das sind schon die Themen, die wir versuchen, so ein bisschen abzudecken und da ein bisschen dahinter zu gucken. Ja.
Und mit diesem Schwerpunkt Profi-Radsport, das bedeutet, du bist auch sehr viel unterwegs und draußen bei den Rennen, sagen wir es mal.
Das ist richtig, ja. Mhm. Und am liebsten im Frühjahr in Belgien. Ja.
Sind das deine Lieblingsrennen tatsächlich auch?
Definitiv, ja. Also ich sage immer, wenn jetzt jemand käme und sagt zu mir, Bernd, du darfst nie wieder zur Tour de France fahren, dann sage ich, schade, aber ist okay. Aber wenn man jetzt sagt, du darfst nie wieder zu den Klassikern im Frühjahr, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich mir nicht einen anderen Job suche.
Okay, warum ist das so?
Die Rennen haben einfach eine ganz spezielle Faszination steckt da dahinter, hinter allem. Und das ist ganz, ganz vielschichtig. Es hat verschiedene Dimensionen. Also zum einen sportlich ist es höchst interessant. Die Rennen sind taktisch sehr komplex. Dazu ist meist schlechtes Wetter und Wind. Es ist dann auch noch epische Rennen. Dazu kommt, dass Belgien lebt einfach den Radsport. Das merkt man. Und die Stimmung, die da ist, ist einfach unglaublich. Und das ist etwas, was in dieser Mixtur ist es halt etwas, was einfach so, ja, so toll ist, dass ich fahre da jedes Jahr wieder hin und es ist am Tag vor der Ronde ist oder vor Roubaix, merke ich, dass auch ich so eine kleine Anspannung habe, obwohl ich jetzt, keine Ahnung, 20 Mal da war. Und das habe ich zum Beispiel jetzt bei der Tour de France oder so nicht. Tolles Event, alles prima, aber so dieses, dass mich das so mitnimmt, das habe ich tatsächlich nur bei den Klassikern.
Jetzt hast du gerade schon Roubaix erwähnt, ist streng genommen ja nicht Belgien, zählt aber damit rein, oder?
Ja, also die klassische Unterscheidung die Klassiker, da zählt man ja eigentlich auch noch die Ardennen mit dazu. Gibt es immer so, kann man sich auch streiten. Aber im Prinzip ist die Unterteilung ja, das eine sind die flämischen Klassiker, also die mit Kopfsteinpflaster. Und da gibt es ja auch sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Rennen. Werden wir jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen drüber reden. Zu den Pflasterrennen gehört einfach Roubaix mit dazu, auch wenn das jetzt in Frankreich ist. Ist es trotzdem eins von den flämischen Rennen, sage ich jetzt mal, von den Pflasterrennen. So wird das auch im Radsportzirkus so gesehen, weil es auch ähnliche Fahrer sind und die Anforderungen sind ähnlich, auch wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen Rennen durchaus da sind. Aber es auch die Stimmung ist ähnlich und genau, viele Gemeinsamkeiten.
Ich meine auch, dass von Audenarde, was ja so als das Zentrum der Flandern-Rundfahrt so ein bisschen gilt, rüber nach Roubaix, das ist, glaube ich, eine Dreiviertel-Autostunde, wenn überhaupt.
Ja, und wenn das ist nicht weit weg. Und wenn wir jetzt noch die anderen Rennen mitnehmen, jetzt einen Dwars der Flanderen oder in Gent-Wevelgem oder so in der Gegend, da ist es noch viel kürzer. Also da fährst du mit dem Auto Viertelstunde und du stehst vom Velodrom in Roubaix. Also das ist die räumliche Nähe ist da tatsächlich auch da. Ja.
Und das sind Radsportfesttage, kann man sagen, wenn da ein Rennen stattfindet. Und es sind ja viele, es ist ja nicht nur Flandern oder Roubaix, sondern es ist ja eine ganze, ja, wie lange ist es, ein Monat oder so, in dem dann die wichtigsten Rennen stattfinden. Da ist dann die Hölle los, kann man das so sagen?
Ja, also man spricht immer von der Kampagne, von dem Frühjahr wird gesprochen. Und das beginnt traditionell mit dem Opening Weekend.
Was wir jetzt gerade gehabt haben, deswegen, wenn das ausgestrahlt wird, deswegen senden wir das jetzt, wenn ihr an diesem Wochenende das vielleicht schon gesehen habt oder ganz kurz verpasst habt, nicht schlimm. Jetzt ungefähr einen Monat lang gibt es jede Woche Rennen in Belgien, die natürlich auch übertragen werden.
Genau, also jetzt im Profizirkus ist haben wir dann Strade Bianche, was dann kommt, und dann ist noch die Phase mit Paris-Nizza, und dann beginnen die ganz großen flämischen Klassiker. Aber in Belgien gibt es natürlich, also man kann sich das so vorstellen, in diesen flämischen Ardennen, das ist so ein Gebiet, das ist hat eine Ausdehnung von 50, 60 Kilometer in die eine Richtung, und da sind halt ein paar Hügel, sonst ist da flach. Und es gibt da jede Woche Radrennen, nicht nur für Profis, die führen immer über die gleichen Straßen. Also mal geht es den kleinen Hügel von der einen Seite hoch und mal von der anderen Seite. Und das ist faszinierend zu sehen. Da werden halt quasi zum Opening Weekend die Gitter aufgestellt. Und die stehen dann da bis zum April. Und dann werden die Gitter weggeräumt. Die werden dann nur zur Seite gestellt, wenn jetzt heute kein Radrennen ist. Weil es gibt ja neben den großen Profirennen gibt es auch noch sehr viele kleine Rennen und auch sehr viele Nachwuchsrennen, und dann stellen die einfach das Gitter quasi davor, so heute ist die Straße gesperrt, hier ist ein Rennen, und dann stellen sie es wieder quer hin, aber das Gitter wird gar nicht weggeräumt. So, das ist schon faszinierend zu sehen, und diese Klassikerkampagne, das Frühjahr hat auch so eine klare Dramaturgie, also das baut sich so auf, also gerade auch in Belgien, also es geht mit dem Opening Weekend los, und da sind halt Omloop Het Nieuwsblad und Körne Brussel Körne, und es gibt da zum Beispiel so eine Tradition, also es heißt, wer Omloop gewinnt, gewinnt die Flandern-Rundfahrt nicht, weil der ist zu früh in Form, und damit geht das quasi schon in Belgien schon los, und dann wird quasi ab Opening Weekend wird dann spekuliert, wer gewinnt denn jetzt welches Rennen, und da wird alles genau analysiert, die Zeitungen sind voll, in den Nachrichtensendungen ist die erste Meldung, wer hat jetzt heute Gent-Wevelgem gewonnen oder so. Und das Ganze baut Stück für Stück auf, bis quasi zum Peak, also es gibt ja dann die heilige Woche, wo dann jetzt vom Kalender, wie es jetzt ist, da ist dann quasi E3 und Gent-Wevelgem, und der Sonntag drauf ist die Flandern-Rundfahrt. Dazwischen ist noch Dwarsdorf-Flanderen am Mittwoch. Das ist so die heilige flämische Woche. Da ist das große Thema, das dominiert. Und dieser mit dem großen Gipfel dann die Flandern-Rundfahrt. Also es ist schon ein großer Unterschied zwischen der Flandern-Rundfahrt und jetzt einem Opening Weekend. Also da sind viel mehr Menschen unterwegs an zu dieser Flandern-Rundfahrt. Da sind Millionen an der Strecke. Der Hennes Roth, ein guter Freund, ehemaliger Radsportfotograf, der deutsche Radsportfotograf. Wir haben dann immer nur so gelacht, ja, in Flandern, wenn schönes Wetter ist und die Sonne scheint, dann stehen die Millionen an der Strecke. Und wenn es richtig hart regnet und windig ist, dann kommen doppelt so viele. Das ist dieser alte Spruch, den Hennes immer gebracht hat, der stimmt halt auch. Also das ist einfach an dem Wochenende der Flandern-Rundfahrt, das ist der absolute Peak in Belgien, was Radsport anbetrifft. Und da ist das Thema. Und
klare Empfehlung für euch, da auch mal vorbeizuschauen. Wir sprechen gleich darüber, was für Tipps und Tricks man dabei beachten muss. Zunächst mal die Frage, wie lange machst du das schon? Wann bist du das erste Mal hingefahren? Und wenn du vor Ort bist, was genau machst du dann?
Also in unserem Gedächtnis, unser Gedächtnis funktioniert ja jetzt so, man scrollt zurück im Telefon zu den Fotos. Das funktioniert halt nicht, weil als ich das erste Mal da war, gab es noch kein Smartphone. Also deswegen weiß ich es nicht ganz genau. 2002, 2003 war ich, glaube ich, das erste Mal da. Inzwischen mehr als 20 Mal dort gewesen. Ich glaube, in den letzten 15, 17 Jahren, glaube ich, nur ein einziges Mal, dass ich bei keinem Klassiker gewesen bin im Frühjahr. Und es ist tatsächlich so, dass ich arbeitstechnisch, wir versuchen, dadurch, dass es sehr, sehr spezielle Rennen sind, die jetzt für unser Magazin auch sehr, sehr wichtig ist, legen wir da auch einen Schwerpunkt drauf, die Rennen dort aufzugreifen, so ein bisschen dahinter zu gucken. Wir machen da sehr viel analytische Sachen, und wir machen aber auch zum Beispiel, dass wir direkt Video-Interviews nach den Rennen mit Sportlern machen. um das halt auch aufzunehmen, was es jetzt sonst so nicht gibt, weil in Deutschland im Fernsehen gibt es das einfach nicht. Mhm. Das ist das, was wir auch sehr für uns als total wichtig ansehen und was mir sehr, sehr großen Spaß macht. Weil wenn die Jungs dann da völlig fertig ins Ziel gerollt kommen und die erste, was man in den Videos nicht sieht, aber die erste, also oft ist es so, dass wir erst das Interview führen und danach kommt dann vom Sportler die Frage, wie viel da bin ich denn gewonnen und wieso hat jetzt der gewonnen? Erklär doch mal kurz, was da passiert ist. Aber dieses mitzubekommen, wenn die vor dir stehen und was sie da durchgemacht haben, wie fertig die einfach sind, das ist schon was, auch was Spezielles, was ziemlich beeindruckend ist. Und dort halt sehr echt. Also die Klassiker, die haben auch so gar kein Glamour. Also auch für uns Journalisten nicht. Wir sitzen an der Turnhalle, da hat es 10 Grad, es gibt nichts. Also unterdessen gibt es ja sogar ein paar Getränke. Vor 20 Jahren, da saß man in der Turnhalle, das waren umgedrehte so Holzbretter, die wurden da so hingelegt, da saß man dran, da konnte man dann noch 10 minutenweise Internet kaufen und dann hat man, das Einzige, was zu trinken gab, war Bier. Das war kurios, das hat sich natürlich jetzt verändert, aber das ist immer noch nicht glamourös, da gibt es dann vielleicht irgendwie eine Suppe und diese komischen weißen Brötchen, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich sage immer, wenn man zum Opening Weekend zu viele isst, hat man das ganze Frühjahr ist dann ruiniert. Das ist tatsächlich was, wo wir versuchen, alles mitzunehmen und wir dann auch Geschichten erzählen, was unterscheidet zum Beispiel in Paris-Roubaix, ob es trocken oder ob es nass ist. Oder was bedeutet das jetzt auch taktisch, dass man mit einem Grisha Niermann darüber redet, okay, wie muss jetzt Wismar das machen mit Wout van Aert, wenn jetzt er der unbedingt sein soll und was bedeutet das? Und das sind die Themen, die wir dann da aufgreifen und das ist was es so in deutscher Sprache nicht gibt und wir decken das ab und da haben wir dann auch eine relativ große Leserschaft, was das Thema angeht.
Ich finde diese Videos auch immer total klasse, also immer wenn dann so Roubaix war, ich warte schon immer darauf, dass du bei YouTube die Videos hochlädst und weil du gerade sagtest, Roubaix nass oder trocken, ich erinnere mich, einmal hast du John Degenkolb nach diesem Regen-Roubaix 2021 als erste Frage gestellt, na, muss man einmal im Leben im Regen gefahren sein, oder? Und seine Antwort war, leck mich am Arsch.
Es war sein Spruch, also er hat es immer gesagt, also es ist ja tatsächlich so, auch bei einem Heinrich Hauser war das so, dass sie wollten das mal erleben. Weil es hieß immer, dieses Jahr regnet es und die Woche vorher trocknet es ab und dann gab es nie einen Regen-Roubaix und dann gab es das eine Mal und sie haben immer gesagt, ja, sie wollen es schon einmal erleben. Okay. Und so. Also der Spruch kam eigentlich von John, der das vorher gesagt hat, das muss man einmal in seiner Karriere, gerade wenn man es gewonnen hat, muss man das einmal in seiner Karriere miterlebt haben. So, und das ist Roubaix, ja, hat da, glaube ich. Also wir haben da jetzt häufiger drüber geredet und das ist es dann auch, was es so ein bisschen ausmacht, dass auch John ist jetzt ein Sportler, den ich schon sehr, sehr lange kenne und dass wir dann auch, wie wir das Gespräch führen nach dem Rennen, natürlich wissen die, läuft eine Kamera und das wird dann veröffentlicht, aber es ist dann schon auch, die Form des Gespräches ist eine andere als jetzt so ein, ich sage jetzt mal so ein klassisches Fußballinterview. Also John kann mir dann, also ich kann ihn damit konfrontieren, er weiß, wie es gemeint ist und genau, das macht mir auch persönlich tatsächlich extrem viel Spaß und auch die Gespräche vor den Rennen auch mitzubekommen, wie beschäftigen die sich damit und so, das ist schon, da merkt man auch, welche besondere Stellung diese Rennen für die Sportler haben. Also das ist schon was man nicht unterschätzen sollte. Also jetzt jemand wie John zum Beispiel, der das einfach auch extrem genießt, diese Klassiker-Kampagne, der sich immer die Zeit dafür nimmt, für die Leute da zu sein, der ist einfach ein Star dort. Also hier kennt ihn keiner, der kann normal in Frankfurt einkaufen gehen und keiner weiß, wer das ist. Und dort ist er eine Ikone. Und dass er damit auch, gibt es dann so, wir hatten das Gespräch mal, da sagt er zu mir irgendwie, ja, kennst du den und den? So, und ich so, den Namen, nee, der war damals beim Team und hat irgendwie Flaschen angereicht und er sagt, der beste Flaschenangeber, den er je kennengelernt hat bei den Klassikern, der kennt ja alles. Du musst den noch kennen, der war irgendwie mal Dritter bei der Flandern-Rundfahrt oder sowas. Ich so, ja, in welchem Jahr? Ja, irgendwie 74, also.
Ach Gott.
So, und ich so, du, da war ich noch nicht auf der Welt. Ja, so. Aber du siehst halt, das ist, die beschäftigen sich damit, die leben das wirklich und das hast du, also wer da einmal dabei ist, auch von den Fahrern, das lässt die nicht mehr los. So.
Gibt ja auch Fahrer, die, wenn das Rennprogramm beschlossen wird, sagen, bloß nicht zu den Klassikern, alles aber nicht dahin. Was muss man denn für ein Fahrertyp sein, sowohl körperlich, aber vielleicht auch charakterlich, um bei solchen Rennen bestehen zu können.
Und dann zu sagen, ich will dahin.
Ich will dahin, ja.
Also das eine ist das Physiologische, was man ja ganz gut definiert. Also wir sehen ja bei jetzt jemanden wie Tadej Pogacar, der gewinnt auch eine Flandern-Rundfahrt. Ja, also der hat halt einfach, der hat einen Riesenmotor, der kann, der hat eine Toleranz, was Belastungen angeht. Der steckt die dreimal so gut weg wie die anderen, selbst wenn der mal richtig tief gehen muss. Mhm. Also der erholt sich auch nach einem Effort im Rennen extrem gut. Das sind natürlich Dinge, die da einfach eine große Rolle spielen, wenn wir jetzt auch auf die großen Rennen schauen, also zum Beispiel eine Flandern-Rundfahrt. Da engt sich auch der Kreis der Favoriten sehr, sehr stark ein. Also das sind 250 Kilometer Rennen, die Hellinge, also die kurzen Anstiege, die man da kennt. Man weiß, was da passieren wird. Und die das am besten können, wollen das Rennen auch so gestalten, dass die anderen vorher müde sind. Und das gelingt denen auch. Aber die ganzen Klassiker haben ja auch Rennen, die ganz anders laufen können, wo die Taktik eine Riesenrolle spielt, wo es einen Riesenunterschied machen kann, welche Gruppe formiert sich, was passiert in dieser Gruppe, wie sehen die taktischen Spielereien dahinter aus. Natürlich bei einer Flandern-Rundfahrt, da gibt es keinen Überraschungssieger. Aber bei einem Dwarsdorf-Flanderin oder jetzt auch bei einem Opening-Weekend, da können durchaus Sachen passieren, die man so nicht vorhersieht. Mhm. Und auch das übt eine besondere Faszination, glaube ich, aus. Und für die Sportler ist es so, dass was man noch können muss, ist, ich glaube, du musst es lieben, also du musst dich darauf einlassen können, um zu wissen, ich will das jetzt, ich will das, du musst es auch genießen können, dass du dann, keine Ahnung, in Brügge am Start von der Flandern-Rundfahrt stehst und das, da ist einfach die Hölle los und du musst es ein Stück weit auch genießen können, dass die Leute dann da mit Bier und Pommes stehen und dich abfeiern und dann dich anschreien und du die schmale Gasse hast und du, das muss dir gefallen, glaube ich, als Sportler, mhm, dass du dann auch mental in so eine Situation kommt und du musst halt fahrerisch extrem gut sein und du selbst mit Funk musst du auch taktisch richtig viel drauf haben, sodass es, dass diese belgischen, sagt man immer so, die Flahüts, also so die Klassiker, Kämpfer, die harten Typen, die auch wissen, wie man sich vielleicht schlau bewegen muss und so, das spielt schon eine Rolle, also eine gewisse, ist nicht einfach Watt je Kilogramm am Berg, wie wir, mhm, das bei einer Tour de France vielleicht haben, sondern das ist viel, viel komplexer, die Rennen.
Und im Kopf? Was muss man da?
Also ein sehr guter Freund von mir ist ehemaliger Profi und ist die Klassiker alle gefahren. Wir sind auch zusammen schon hingefahren. Wir haben ein Jahr zusammen Paris-Roubaix. Ich habe nicht gearbeitet. Mhm. Er ist das Auto gefahren, wir haben sie viermal gesehen, also das ist schon stark, wenn man Single. Okay. Und ja, ich glaube, du musst, also zum einen musst du das annehmen, das Rennen so wie es ist, und du darfst jetzt gerade auch speziell Paris-Roubaix, du darfst halt einfach nie aufgeben. Also selbst wenn du jetzt das zweite Mal einen Platten hast und du bist der Meinung, das sollte jetzt, nee, der Gedanke darf gar nicht kommen. Mhm. Du musst an der Stelle immer weiter. Und das ist, glaube ich, auch was in dieser Kombination aus der körperlichen Fähigkeit, dazu aber auch die mentale Stärke, dazu auch ganz viel Erfahrung. Ich meine, wir sehen es beim John Degenkolb, der vor zwei Jahren mit den Allerbesten da rumfährt. Wenn der Sturz nicht passiert wäre, hätte er ums Podium fahren können. Mhm. Und John ist jemand, der, also ich glaube, in Wout van Aert und Mathieu van der Poel sind ihm körperlich im Moment wahrscheinlich überlegen. Aber er schafft es dann eben trotzdem, dort dabei zu sein. Und das kann der, also ich glaube, dass bei John jetzt bei Paris-Roubaix, der kriegt einfach nochmal 50 Watt extra, nur durch die Emotion. Und, mhm, und das ist eigentlich das, was auch das Schöne ist bei den Klassikern, dass die Emotionen auch zugelassen werden, überall.
Und was die Fans ja mit Sicherheit auch sehen, absolut, wollen und honorieren und cool finden.
Absolut, das sind Helden. Und das ist eigentlich auch das Schöne bei den Klassikern. Es gibt da nicht, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt die Menschen alle dastehen und dann ganz analytisch da am Streckenrand stehen. Das ist auch Party für die. Die gehen da hin, um Bier zu trinken, aber sie feiern eigentlich alle gleich und sie feiern miteinander. Also heute, mhm, ist das noch ein bisschen anders als jetzt vor 15, 20 Jahren. Vor 15, 20 Jahren hast du, wenn du bei Paris-Roubaix warst und nach dem Carrefour de Labre, hat man sich zu 50 vor ein kleines Fernsehgerät an irgendeinem Camper gehockt und irgendwie zusammen geguckt, wer denn jetzt gewinnt. Heute kann jeder mit dem Smartphone im Internet gucken. Mhm. Aber trotzdem ist da, es geht nicht, der eine ist für den und deswegen bin ich gegen den anderen, sondern die sind alle, mhm, Fans des Sports, mhm, Und das ist eigentlich was, was jetzt gerade bei so Nerdrennen, jetzt beim Opening Weekend, wenn du siehst, wer da kommt und dass da jeder quasi, jeder Sportler wird da gefeiert, ist für die ein Held. Und das ist was, was die auch so nach außen tragen. Und ich glaube, dass man als Sportler das auch merkt, dass da was oben drüber steht über dem sportlichen Erfolg. Dass auch jemand, der ein Helfer ist, wenn er eine gute Leistung gemacht hat, dann kriegt er die Anerkennung dafür. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle.
Ich fand das auch krass, du hast gerade diesen Sturz von John Degenkolb 2023 angesprochen. Er ist ja dann noch als Siebter ins Ziel gekommen und das ganze Velodrom ist ja in Roubaix aufgestanden und hat ihm da stehende Ovationen, spendiert. Und da kamen ihm ja auch die Tränen. Also natürlich einerseits Enttäuschung, aber ich glaube, der war auch emotional dann einfach völlig überwältigt, wie die Leute ihn da gefeiert haben. Ich meine, als Deutscher irgendwo in Nordfrankreich, okay, er hat das Rennen mal gewonnen, aber...
Ja, also... Ich glaube, dass er das gar nicht so wahrgenommen hat. Ich glaube, das war eher für alle anderen im Velodrom verrückt. Also ich habe sowas noch nicht erlebt, muss ganz ehrlich sagen. Das ist absoluter Gänsehautmoment. Also ich meine, da sprinten welche ums Podium und er fährt da quasi rein und du konntest im Velodrom genau sagen, wo er ist. Weil das gibt's eigentlich nur beim Ersten. Der Erste, der kommt, du kannst aufgrund der Geräuschkulisse, kannst du quasi sagen, wo ist der Erste? Weil dieses Grollen, dieses Geräusch, was da einfach im Velodrom ist, das
geht rund.
Das geht so einmal rundrum. Und bei ihm gab's auch, aber nicht dieses, da kommt der Erste und das Gejohle, sondern die Menschen sind aufgestanden, haben ihm applaudiert. Und jetzt in dem speziellen Fall muss man jetzt bei John noch dazu sagen, dass die Verbundenheit zum Rennen bei ihm jetzt nochmal eine ganz andere Dimension hat, dadurch, dass er damals über diese Crowdfunding-Kampagne das Nachwuchsrennen gerettet hat, was ihm einen Status bei den Menschen gegeben hat, was unglaublich ist. Ich meine, er hat als dieses Pavé-Stück bekommen, was seinen Namen trägt. Ich war damals da, ist so schön, wie die Menschen, was das für die Menschen dort bedeutet hat, dass er dann da hinkommt. Und das macht er jedes Jahr. Also er fährt immer beim Recon, hält er dort an. Die Leute wissen, dass er da ist. Er spricht mit den Leuten. Da ist eine Beziehung. Auch selbst dort, in dem, wo er gestürzt ist und er hatte mächtig Schmerzen. Er ist dann hinterher in dieses, also gibt so ein kleines Vereinsheim von dem Verein, die auch das Pflaster pflegen, also die jetzt schon... dann ab Ende Januar hocken die da am Wochenende und buddeln Steinchen aus und buddeln die wieder ein, damit dann Paris-Roubaix stattfinden kann. Und die haben so ein Vereinsheim daneben von dem Verein. Die haben auch so ein kleines Minimuseum eingerichtet. Also total süß, die leben das einfach. Das ist so schön. Und selbst in dem Jahr, wo er gestürzt ist und wirklich starke Schmerzen hatte, ist er danach dorthin gegangen, ganz selbstverständlich. Hat mit den Menschen gesprochen, hat mit denen Fotos gemacht und ich habe kurz mit ihm geredet, als er da rauskam und ich glaube, das war schon, so bewegen ging nicht mehr so gut und trotzdem ist das so und das ist was die Leute, wenn du den Leuten das so zurückgibst, dann hast du da einen Status, der einfach, also er wird für immer, glaube ich, mit diesem Rennen verbunden sein und das ist das, was die Leute auch wollen, dass du sie dafür, die wollen nicht, dass er jetzt jeden Tag 3 Instagram-Stories macht und so weiter, sondern sie wollen es spüren, dass da was zurückkommt. Und
ist es vielleicht einfach auch das, was die Faszination dieser Klassiker ausmacht? Also dieses einerseits das Nahbare, wir haben ja dann auch das wenig Glamouröse, was du eben schon angesprochen hast. Gerade in Roubaix gibt es ja noch diese Tradition, dass die Fahrer dann in diesen alten Duschen quasi den Staub des Tages und den Schmutz von sich abwaschen, dann natürlich fotografiert werden. Also es ist ja so archaisch, es ist so wahrhaftig. Irgendwie ist das, was die Leute auch so fasziniert.
Zu den Duschen möchte ich kurz sagen, ich habe mal gehört, nur für die ersten 10 gibt es warm Wasser, danach wird es
kalt. Das ist richtig, ja. Wenn man das eigentlich nüchtern betrachtet, wenn man jetzt rauszoomt, ist eigentlich Quatsch. Also wir reden jeden Tag über Sicherheit im Radsport und dann finden wir es total schlau, dass wir die Leute auf Kopfsteinpflaster lassen, wo du schon nicht im Trockenen drüber fahren willst und das bei Regen und das finden wir total normal. Ja, also da gelten sämtliche Sicherheitsideen, gelten da nicht. Aber das ist halt einfach, dass diese Geschichte dieses Sports, und das ist auch die Geschichte, wie der Sport Helden hervorgebracht hat. Es waren eben nicht glamouröse Hochglanzpersönlichkeiten, sondern das waren in der Regel Leute, die hart treten konnten. Selbst dann noch, wenn der Schmerz eigentlich so groß ist, dass Menschen wie ich sagen würden, ich möchte das jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und das waren oft Menschen, die, es war schon immer ein tougher Sport und das war, glaube ich, früher noch krasser als heute. Und diese Anerkennung geht halt dann auch darüber hinaus, dass, wie bei einem Paris-Roubaix wird, wenn du am Carrefour de Labre stehst und du, und es, die Ersten, die kommen in einem Tempo vorbei und du denkst dir so, wow, also völlig crazy. Ich weiß, die haben jetzt 230 Kilometer, die sehen aus wie Leichen, aber die haben so. 25 Minuten später kämpfen sich da Leute durch, die gar keine Körperspannung mehr haben, die auf ihrem Rad sitzen und du denkst dir einfach nur, fuck, der arme Kerl. Ja.
Der hat noch 20 Kilometer.
Aber für den, es gibt immer mal wieder Sportler, die lassen sich das Velodrom aufschließen. Die tauchen in keiner Ergebnisliste auf, aber sie lassen sich das Velodrom aufschließen, um eine Runde, ihre Runde dort noch fahren zu können. Und ich glaube, das beschreibt sehr gut, welchen Stellenwert diese Rennen dann auch haben. Und ich glaube, das ist diese Faszination. Wir haben ja Flandern-Rundfahrt, es gibt es über 100 Jahre und diese Geschichte, die da dranhängt und so wie das gewachsen ist, das macht es dann schon extrem besonders und du merkst das. Also du spürst das, wenn du dort bist. Du mit den Menschen, auch wie sie das, manchmal ist es schon ein bisschen schräg. Also wenn du da jetzt gerade beim Opening Weekend, wenn du dann mitkriegst, okay, die gehen dann alle noch in dieses Partyzelt und da läuft dann die Musik sehr laut und du denkst ja immer, was ist jetzt eigentlich hier los? Es hat jetzt so ein bisschen irgendwie was von so Volksfest. Aber das ist es tatsächlich auch. Nur halt, dass der Sport so der Rahmen drumherum ist. Und dann ist das auch super nerdig dort bei den Rennen, aber in einer gewissen Weise dann halt auch einfach echt und greifbar. Und das ist, glaube ich, das, was die Klassiker dann auch so besonders machen.
Du hattest eben schon diese Videos erwähnt, die du machst, die Interviews unmittelbar nach dem Rennen. Wir schauen da einfach mal rein in einen kurzen Ausschnitt, und zwar mit Heinrich Hausler, und zwar in dem Jahr, wo sein Teamkollege Sonny Colbrelli gewonnen hatte. Schauen wir mal rein.
Heinrich, du hast vor dem Rennen gesagt, du hast 15 Jahre darauf gewartet, dass es ein nasses Roubaix gibt. Heute hast du es miterlebt. Wie war's?
Ja, geil. Ich meine, wir haben gewonnen. Was richtig geil ist. Aber ja, ich bin so im Arsch. Ich kann mich gar nicht freuen, so richtig für Sonny oder überhaupt, weil ich einfach so im Arsch bin. Ich habe noch nie in meinem Leben so am Limit gewesen. Mir tut einfach alles weh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist der härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich freue mich richtig für Sonny und nachher trinken wir ein Bier und dann geht's richtig ab und dann feiern wir. Aber jetzt gerade im Moment ist man ist einfach so kaputt, dass man kann gar nicht sich richtig freuen. Meine Augen, ey, ich hab nichts mehr, kann fast gar nichts mehr sehen.
Sag uns mal, worauf kam es dir heute an bei den Bedingungen?
Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ne? Ich werde mit Sicherheit jeder nach dem Rennen heute Abend wird sagen, ja, ich hatte da Platten, ich bin da gestürzt. Aber ey, also ich habe mich vorher hab ich gedacht, geil, Regenmatsch, aber. Also ganz ehrlich, nochmal will ich das nicht machen. Aber ja, wir haben ein starkes Team gehabt. Jonathan und Sibi, sie haben sich voll geopfert, dass wir vorne reinfahren konnten. Klar, ich hatte ein bisschen Pech gehabt, musste ein Rad wechseln, in echt ein ungünstiges Moment. Aber dann immer wieder zurückgekämpft und Sonny war vorne und dann konnte ich einfach die letzten 40, 50 Kilometer eigentlich nur hinten drauflegen. Was mir echt entgegenkam. Und Sonny, der ist zum ersten Mal hier. Ne? Der kennt gar nichts hier. Ich habe 14 Jahre unter dem Buckel. Ich weiß jeder Stein hier und der kommt hier hin. Erstes Mal und gewinnt das Ding. Das ist unglaublich. Aber geil.
Vielen Dank.
Ja, der gute Heinrich Hausler ist da ja ganz schön fertig. Ringt da nach den Worten. Wie kommen die nach dem Rennen da zu dir? Was hat das Rennen mit denen gemacht?
Also Heinrich ist auf jeden Fall eine spezielle Persönlichkeit. Also das waren für mich immer die schönsten Interviews mit ihm nach Roubaix. Also ich habe ihn, glaube ich, habe ihn interviewt bei seinem ersten Roubaix und insgesamt, ich weiß nicht, 12 Mal oder so. Also sie sind mega erschöpft und er ist jemand, der der einfach, es kommt einfach aus ihm raus, was gerade in ihm drin ist. Und das finde ich total schön. Also ich habe auch mit ihm Interviews geführt, wo er Fehler im Rennen gemacht hat und total enttäuscht war. Und das kommt aber direkt raus. Also und das ist eigentlich auch das, was ich daran, was mir persönlich daran so viel Spaß macht, weil du dadurch in den Sportler, in das Rennen reinguckst. Also du erlebst dadurch als Zuschauer etwas, was du sonst nicht kriegst. Sonst siehst du das von außen, aber du kannst dadurch reingucken. Und das ist eigentlich auch das Schöne, die sind so fertig. Und wenn sie halbwegs Vertrauen zu jemandem haben, wenn sie auch wissen, okay, derjenige, ich muss jetzt nicht ihm erklären, was die Einfahrt beim Havelui ist oder was der Paterberg ist, sondern wir können einfach nur so reden, wie es gerade in meinem Kopf quasi vonstatten gegangen ist, dann ist das was, wo ich immer eine große Offenheit erlebe und eine große, aber du siehst halt einfach die Erschöpfung. Also das ist, manchmal stehen die Jungs vor dir und du, also manchmal fühle ich mich dann auch nicht gut, wenn ich sehe, gerade wenn manche schon zittern vor Kälte, das ist dann schon schwierig. Oder eine Romy Kasper, die einfach so enttäuscht war, weil sie mehrfach einfach Pech hatte und sie einfach, ihr einfach die Tränen kommen aufgrund der Emotionalität. Das ist dann manchmal auch nicht leicht. Mhm. Aber dadurch, dass sie so fertig sind, kommt einfach.
Die ungefilterte, ungeschminkte Wahrheit.
Das Gespräch würde genauso ablaufen, denke ich, wenn. Also ich würde wahrscheinlich, also der größte Unterschied wäre, wenn die Kamera nicht laufen würde, wäre das, wie ich spreche. Aber ansonsten ist das ungefiltert das, was da gerade in den drin. Und auch das ist unterschiedlich. Also einer meiner Lieblings-Interviewgäste, also oder Interviewpartner, ist Stefan Küng, weil der kann, deswegen meistens interviewe ich den nach dem E3-Preis, weil dieses Rennen ist so verrückt, dass man manchmal auch nicht alles versteht. Also manchmal fehlen einem, auch beim Betrachten, fehlen einem Schnipsel im Rennen, um zu verstehen, was ist da eigentlich, was wie passiert. Und Stefan Küng hat die Fähigkeit, ist unglaublich, der nimmt dir das, also der fährt durchs Ziel, er trinkt kurz was und dann liefert der dir in 2 Minuten die komplette Analyse vom unglaublich. Also er hat die Fähigkeit, das genau so, dass er dir vermittelt, wie ist das Rennen abgelaufen. Also wenn jetzt irgendwas unklar ist, wir haben ein ganz wildes Rennen, geht zu Stefan Küng.
So. Brauchst eigentlich keinen Flandern-Rundfahrt gucken, ruft Stefan Küng an.
Ja, im Prinzip ist es so. Und so ist das halt sehr unterschiedlich. Bei Heinrich kommt ganz viel, der lebt das halt auch extrem. Also Heinrich, der lebt das so krass, der kommt dann da ins Ziel und das, wie man auch gerade sehen konnte, der ist immer noch völlig, bei dem machen Emotionen immer noch komplett den. Ja, und das ist eigentlich schön, das so einzufangen. Und das hat man jetzt auch nicht in vielen Sportarten, dass du das so mitkriegst, weil in vielen Sportarten, wo man das so mitkriegen könnte, ist halt die mediale Berichterstattung einfach nicht da. Und bei uns wir machen es ja auch, also wir sind ja auch die Nische. So.
Hast du schon immer, wenn du deine Interviews machst, weißt du schon am Morgen irgendwie, heute gucke ich mal auf den und den, weil du kannst ja auch nicht das ganze Rennen und jeden Fahrer, gerade wenn du vor Ort bist, so im Blick behalten, dass du dann, wenn du dann Stefan Küng vor dir hast, genau weißt, was war denn da los, 70 vor Ziel, als es in den Paterberg ging. Wie bereitest du dich auf diese Interviews vor oder kommt das alles spontan, weil sich das aus dem Rennverlauf und aus deinen Eindrücken ergibt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich mir vor den Rennen ich beschäftige mich sehr intensiv mit den Rennen auch im Vorfeld und dadurch weiß man dann auch, ungefähr kann man so abschätzen, was passiert da jetzt wann. Und dann behält man die Sachen leichter im Blick. Aber es ist tatsächlich so, dass es während des Rennens entsteht, der Gedanke, mit wem möchte ich denn jetzt ganz gerne sprechen. Denn eins ist auch klar, also dass man überhaupt jetzt mehr als 1-2 Interviewpartner kriegt, ist da gehört schon sehr viel dazu, dass man das hinkriegt. Also auch sehr viel Entgegenkommen der Sportler. Also es ist teilweise auch so, dass die Sportler, die wissen, ich fahre dahin, die wissen, welcher Aufwand das ist, jetzt für unser kleines Magazin das zu machen, das wissen die. Und dann die wissen auch, dass das natürlich ökonomisch gar keinen Sinn macht, das komplette Frühjahr die Kohle in Belgien rauszuhauen. Und dann ist das auch so, dass sie dann mal warten oder dass sie dann auch sagen, ist okay. So. Und manchmal ist auch so, dass jemand enttäuscht ist und sagt, ich möchte nicht und ich stelle das jedem frei und manchmal ist auch so, dass er jetzt nicht kommt zum Bus oder so und Also das ist schon mal eine Schwierigkeit, da mehrere Leute einfach zu kriegen, logistisch. Die Busse parken teilweise 700, 800 Meter auseinander. Ich habe meistens den kleinen, den ehemaligen Roller meines Sohnes, mit dem ich mich einfach schneller bewegen kann. Um dann so, aber das entsteht während des Rennens. Also ich stelle einfach ganz oft auch die Fragen, die mich auch interessieren. Und so erschließen.
Meistens die besten Fragen.
So versuche ich dann das Rennen zu erschließen. Also das kommt tatsächlich so raus. Und ich gehe auch nicht hin, also früher, wo ich noch fürs Fernsehen gearbeitet hatte, da wird es ja mehr oder weniger, dass die Frage auf dem Punkt sitzt und du die vor dir schon im Kopf hast. Oft ist das so, dass ich mit was reingehe, aber dann einfach in der Situation, also zum Beispiel, wenn ein John Degenkolb in Roubaix das erste Mal über sein Pflasterstück gefahren ist, was seinen Namen trägt, und er trifft im Ziel seine Familie und er kommt dir entgegen und du siehst schon, der kämpft gerade mit den Emotionen, dann überlegst du dir natürlich schon, okay, steige ich jetzt anders in das Interview ein, als ich das sonst machen würde. Also das verändert sich dann schon auch mal. Aber eigentlich ist es Radrennen gucken und jedes von diesen Rennen gucken und dann, ja.
Es kam schon einige Male dieses Nerdige raus. Also das ist ja wirklich auch über die Jahrzehnte gewachsene Tradition und da wird ein Berg gefahren und da sind diese Duschen, wo die Fahrer dann hinterher drin sind und weiß nicht, die Namen, Paterberg, Ode Quaremont und so, das sind ja auch Ikonen des Radsports. Sprechen wir mal ein bisschen über dieses Nerdige, vielleicht ohne völlig hier jetzt durchzudrehen, aber Kopfsteinpflaster ist ja auch nicht Kopfsteinpflaster. Also wie unterscheiden die sich, wenn wir uns die mal wirklich vor Augen führen? Da ist ja auch jeder Anstieg hat dann ja so seine eigene Charakteristik. Und du bist auch beides ja schon gefahren, Flandern und Roubaix. Wo sind da die Unterschiede?
Also zum einen jetzt wenn ich jetzt mit der Profisportbrille drauf gucke, dann ist es natürlich so, dass die Anstiege und die Passagen unterschiedliche Charaktere haben. Und das bedeutet dann auch für das Rennen etwas anderes. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Quaremont nehmen, der ist nicht super steil. Also im Einstieg hat er mal 6%, aber dann wird es eigentlich flacher. Aber der ist sehr, sehr lang und der wird halt auch dreimal gefahren. So. Und da zum Beispiel ist etwas, wo ich dann sehr stark drauf achte, um ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Mannschaft mit welcher Taktik und so. Du kannst halt als Profi musst du dir überlegen, die fahren 100, also die starten entweder in Antwerpen oder in Brügge und dann fahren die so flach 100 Kilometer und dann kommen die durch den Zielort quasi durch und dann geht's in diese Region, wo sie dann drei Schleifen fahren mit diesen ganzen Anstiegen und Kopfsteinpflasterpassagen so. Und der Ode Quaremont ist eigentlich immer eine Schlüsselstelle und wenn der das erste Mal gefahren wird, dann ist es noch sehr weit weg vom Ziel. Da kannst du als Sportler zum Beispiel sagen, ich fahre nicht auf Position, also vor den Anstiegen und vor den kritischen Passagen ist das ist viel härter, viel komprimierter die Belastung als in dem Anstieg selbst, weil du musst in einer vorderen Position sein, sonst kann es reißen oder Sturz und dann kriegst du eine Lücke und bist weg. So, das heißt, der Effort, den sie machen müssen vor diesen Schlüsselstellen, ist eigentlich die größere Belastung als der Anstieg dann selber. Gilt jetzt auch nicht immer, aber grob gesagt. Und beim Ode Quaremont zum Beispiel beim ersten Mal kann man sich überlegen, ich spare mir den ganzen Positionsquatsch, ich fahre halt einfach hinten rein. Wenn du der Meinung bist, dass das Rennen so läuft, dass es dort nicht reißt und dann irgendjemand schon mal eine Gruppe wegstickt und du hast dann hinten und musst da wieder zumachen. So, das sind Dinge, also wo ist dieser Anstieg und wie ist der dann? Also zum Beispiel den Molenberg, den finde ich persönlich total cool. Also ich war dort, also ich habe das einige Jahre auch gemacht, dass ich vom Start dann an die Strecke gefahren bin und erst dann irgendwie ins Pressezentrum rein. Und der Molenberg war immer so ein Anstieg, den finde ich eigentlich total cool, weil der extrem schmal ist und dann ist dort noch ist es ein bisschen offen. Viele erst noch relativ früh im Rennen. Das heißt, da kommt die Spitzengruppe meistens noch mit einem ganz ordentlichen Vorsprung dann durch. Und du hast einfach die Möglichkeit, da können viele von der Seite auch noch ran und dann wird so ein Seil gespannt an so einem Gebüsch und dann kannst du, ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber als ich das letzte Mal da war, konnte man dann noch mit so einem, haben dann alle so ein Seil durchgereicht und da war so eine Hecke und dann konnte man quasi auf dem Pflaster stehen. Man hat dieses Seil gehabt, damit man nicht nach vorne kommt und dann fahren die so dicht an dir vorbei und es ist halt einfach, die Einfahrt ist schon Straße und dann hart links weg und dann geht es so unten so ein bisschen rein und dann wird es steil. Das heißt, die sind auch wirklich langsam, wenn die da bei dir vorbeikommen. Mhm. Und das zum Beispiel ist so ein Anstieg, wo es dann meistens oben raus auch reißen kann. Also der kann dann auch eine sportlich doch große Bedeutung haben. Und dazu kommt halt beim Mohnberg zum Beispiel, das ist eine von den Stellen, die auch diese Busse, also es gibt ja so Reisebusse, die fahren dann bei den Rennen mehrere Stellen an und dann packen, dann steigen alle aus, stellen sich dahin, kriegen Bier in die Hand gedrückt und danach steigen sie wieder in den Bus ein und dann fährt der Bus zur nächsten Stelle. Und das ist halt auch so skurril, weil da parkt dann die Straße mit diesen Bussen und die Leute gehen dahin. Also auch das ist so, also Mohlenberg mag ich zum Beispiel und dann gibt's halt auch so einen Anstieg, zum Beispiel hier der Teinberg, also der immer Trombonen so gelegt, der war der immer gut. So. Mhm. Und so gibt's halt so, haben die verschiedene Charaktere. Beim Koppenberg guck mal jedes Mal, ob da jetzt jemand anhalten muss und ausklicken, weil der so abartig steil ist.
Mhm. Ich habe es da gerade so hoch geschafft, ohne auszuklicken, tatsächlich.
Ja, als ich das letzte Mal gefahren bin, war es super kalt und es war tatsächlich auch ein bisschen feucht und ich bin auch hochgekommen, ohne ausklicken zu müssen. Aber da denkt man sich dann auch jedes Mal so, Alter, wie krass ist denn eigentlich das Ding? So.
Aber das ist der Anstieg, wenn du Flandern-Rundfahrt-Bilder googelst und Radprofis ihr Rad schieben, das ist dann immer am Koppenberg.
Genau, also das Ding ist extrem, ich weiß nicht, steilste Stelle sind irgendwie
22%.
Also das ist schon, und das Pflaster, wenn es ein bisschen, du hast einfach das Problem, wenn du aufstehst, hast du gleich verloren und im Trockenen geht das noch, aber ja, und genau, und so gibt's halt verschiedene Stellen und da wird's dann auch komplett, also wenn wir jetzt bei einem Rennen wieder Flandern-Rundfahrt bleiben, gibt's dann auch so an verschiedenen Stellen verschiedene taktische Optionen, die Mannschaften machen können und das zum Beispiel mit jemandem wie Andreas Klier, der ja lange dort als Profi sehr, sehr erfolgreich war, der hat auch in Dender-Windecke gewohnt, also der ist extra nach Belgien gezogen, hat dort lange gelebt und ist jetzt der sportliche Leiter und der hat dann auch immer, da gab's so, ich sage immer die Klierchen-Taktik, der hat dann, gibt es eine bestimmte Stelle im Rennen, wo man jemanden vorausschicken kann, der dann später eingeholt wird und man so einen Fahrer, der die Attacke nicht mitgehen könnte, schickt man taktisch im Rennen schon voraus. Mhm. Und Andreas Klier hat das mehrfach mit Profis sehr, sehr erfolgreich gemacht. Deswegen sage ich dazu immer die Klier-Taktik. Hat sich jetzt, wo die Jungs jetzt einfach schon 100 vor Ziel los waren, hat sich das jetzt in der Renngestaltung, wie sie jetzt im modernen Radsport passiert, hat sich das ein bisschen erübrigt. Muss man jetzt neue kreative Sachen entwickeln. Aber ja, gibt ganz unterschiedliche Anstiege, aber das Eigentliche auch zwischen den Rennen, wenn wir jetzt über das Nördige reden, hat halt auch jedes von diesen Klassikern hat seinen eigenen Charakter. Also beim Opening Weekend, der Omloped Newsblatt, das erste Rennen ist wie früher die Flandern-Rundfahrt war, bevor man dann 2013, 12 den Parcours geändert hat. Also die haben jetzt quasi das Finale der Flandern-Rundfahrt übernommen, mit an der Mühe von Gerardsbergen vorbei. Am nächsten Tag Körne-Brüssel-Körne ist immer so ein Ding, da kann eine große Gruppe sprinten, manchmal kommt auch einer alleine durch. Da ist dann noch relativ weit von den Hellingen und der E3-Preis ist eigentlich das ekligste Rennen für viele Profis, weil der ist kürzer und das geht einfach nur hoch und runter. Also es ist extrem anspruchsvoll, vielleicht in Summe nicht so hart wie eine Flandern-Rundfahrt, aber sehr, sehr komprimiert und das Rennen, also ich sage immer, wenn du dann da in der Turnhalle sitzt und das Rennen guckst, du gehst aufs Klo und kommst wieder und die Rennsituation ist ganz anders. Also du kannst als Journalist gar nicht aufs Klo gehen, sonst verpasst du was. und das hat natürlich auch eine absolute Faszination. Das ist für viele Journalisten oder jetzt auch sportliche Leiter, ist dann halt so, die sagen, E3 Harelbeke ist eigentlich so mit ihr Lieblingsrennen, weil es eben so speziell ist. Und ein Gent-Wevelgem über die Länge und der Sprint und die Anfahrt da und so.
Welcher Anstieg ist das nochmal bei Gent-Wevelgem, wo sie immer rüberfahren?
Der Kemmelberg.
Der Kemmelberg, genau. Ja. Und die haben jetzt die Gravel-Passagen.
Genau, diese
ihr eigenes Ding da nochmal.
Also das Rennen wurde halt dadurch extrem, also entstanden ist das ja aus einem Jahrestag in Gedenken der Kriegsopfer. Und dann sind sie an diesen Gräbern vorbeigefahren und das war eigentlich ziemlich, ja, hat eigentlich sehr gut dem Rennen auch noch eine Dimension gegeben und das haben sie jetzt beibehalten. Und bei Gent-Wevelgem ist auch immer die Frage, hat es Wind oder nicht? Weil wenn es Wind hat, es geht da, die Muren heißt das, das ist eine Straße, die ist kerzengerade an der Küste, mit rechts und links ist so Graben und die hat so diese Betonrillen, das ist so eine Betonplattenstraße. Und
weit und breit kein Baum.
Da ist nichts. So, und es geht halt einfach, wuff, keine Ahnung, 3 Kilometer oder so. Und es reicht dort, auf der Straße reicht eigentlich schon ein bisschen Wind, dass Windstaffeln entstehen und dann geht halt die Straße irgendwann aus. Und wenn es ein bisschen mehr Wind, also in den Muren hat es eigentlich immer Wind, aber wenn es da ein bisschen mehr Wind hat, dann zerlegt es dort komplett das Feld. Und so hat halt auch Gent-Wevelgem ist da so sehr mehrdimensional. Was bedeutet das jetzt? Und fliegt das Rennen schon an Muren auseinander? Wenn ja, was bedeutet das? Und dann geht es da in diese Schleifen mit dem Kemmelberg. Und wenn man beim Kemmelberg wegfährt, kann man es eigentlich alleine nicht bis zum Ziel schaffen. Da finden sich dann Gruppen zusammen. Und in den Gruppen will dann der eine mitführen, der andere aber nicht. Und also auch
super taktisch.
Genau, naja. Da so. Und so hat das mehr oder weniger jedes von den Rennen so eine Eigenheit.
Über die man natürlich super sprechen kann, in der Kneipe, beim Bierchen und philosophieren, was du eben auch schon gesagt hast. Der ist da stark gefahren, was bedeutet das jetzt fürs
Absolut.
Nächste?
Und das wird auch gelebt. Also ich hatte vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, war ich in einem anderen Hotel, und dann, wo ich noch nie war, und dann ich gehe abends nochmal in die Stadt und einfach auch um mir da was anzugucken, und dann kam ich wieder zurück und dann sagte mir der, ja, du musst mit dem Auto weg, weil hier ist morgen Radrennen. Ich sage, ja, ich weiß, ich fahre zum Start, das Auto ist dann eh weg. Und so, wie, du fährst zum Start? Ach so, guckst du das an? So, ja, aber ich, und dann so, und dann kriegte er mit, dass ich wegen des Radrennens da bin. Und dann haben wir wirklich, also mit dem ganz normaler Hotelier von so einem kleinen Ding, der hat dann mit mir jede Taktik von jedem Team ist der quasi durchgegangen und hat dann, die könnten aber mit dem und der das und das, da merkst du schon, okay, wow, so, und das ist nicht bei allen Menschen so, aber bei sehr viele Menschen beschäftigen sich dort sehr intensiv mit dem Sport.
Als du das gerade erzählt hast, musste ich daran denken, Deutschland hat 82 Millionen Fußball-Nationaltrainer. Ist es in Flandern so, da ist jeder irgendwie ein Radsport-Experte? Oder viele?
Also ich glaube, das ist vergleichbar auf jeden Fall. Es ist dadurch, dass die das immer vor Ort haben, haben die einfach auch eine ganz normale Berührung damit. Dadurch, dass die Radrennen auf den Straßen stattfinden, und dann ist es ja nicht nur das. Also bei einer Flandern-Rundfahrt fahren am Tag vorher, ich weiß nicht, 20.000 Hobbysportlerinnen fahren das Jedermann-Rennen von der Flandern-Rundfahrt so. Und das ist in den Medien die ganze Zeit präsent. Also bei denen in Belgien hat einen Remco Evenepoel, hat einen Status, wie hier bei uns Franz Beckenbauer hatte, oder Peak Schweinsteiger. So. Und dadurch wächst du dann als Kind auch ganz normal damit auf. Und dann kennst du das, und dann kannst du ja auch, du fällst zweimal um und du bist bei irgendeinem Radrennen. Also zu einem Radrennen zu gehen, ist gar kein. Und wenn du dann sonntags, also total schön finde ich immer das Wochenende mit E3 und Wevelgem, weil wenn du dann zum Start von Gent-Wevelgem fährst, sind die ganzen Radgruppen unterwegs. Also du triffst auf dem Weg zum Start, triffst du, weiß nicht, 20 Hobby-Radgruppen, aber nicht mit 3 Leuten oder so, sondern sind dann 20, 25 Leute unterwegs. Und also du siehst, wie das so drinsteckt in den Menschen. So. Und das ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Also sie wachsen einfach damit auf.
Also das finde ich auch ja ein Stück weit das Faszinierende, also so wie du es gerade gesagt hast, man kann es eben auch selber fahren. Flandern-Rundfahrt am Tag vorher für die Amateure, für Amateurinnen, Hobbyfahrerinnen, Hobbyfahrer, also man fährt das dann selber, man erlebt es am eigenen Leib dann ja auch nochmal mit und kann ja dann am nächsten Tag noch viel mehr mitfiebern eigentlich und nachvollziehen, was die da leisten, und fühlt sich ja bestimmt auch auf eine ganz andere Art verbunden.
Ganz sicher. Und du triffst sie dort auch. Also wenn du dir, die sind da beim Recon und du kannst sie sehen, und dann ist es auch nichts, was jetzt gut bei einem Mathieu van der Poel oder so, Wout van Aert, aber selbst die nehmen sich Zeit, um Fotos zu machen, und die so, das ist schon auch noch nahbar. Aber dieses, ich erlebe das selber, ich bin da selber schon gefahren und hochgefahren, das ist definitiv ein Thema. Also
Erik, du bist ja tatsächlich schon relativ viel auf dem Kopfsteinpflaster gefahren. Wie war das für dich? Also das ist ja ein Stück weit Radsportgeschichte, über die du ja irgendwie auch dann Teil davon wirst, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall total komisch, weil eigentlich ist ja Kopfsteinpflaster, als Rennradfahrer verbindest du es ja erstmal mit, oh Gott, scheiße. Mhm. Das rollt ja mal gar nicht. Aber irgendwie ich kann mir das, rational kannst du das nicht erklären, weil da liegen einfach nur Steine irgendwie im Boden, irgendwo mitten in Belgien. Mhm. Irgendjemand hat das halt mal als Straße angelegt und du kommst jetzt als Radfahrer und gehst da fast auf die Knie und betest Richtung Mekka.
Küss jeden Stein.
Aber ja, du hast es ja selber schon ganz schön gesagt, so diese Begeisterung dieser Leute, diese Geschichte, diese Geschichten, die da auch mit dranhängen. Und das ist ja auch das Geile an unserem Sport. Also so wie du halt Alpe d'Huez hochfahren kannst, wie du den Mont Ventoux hochfahren kannst, kannst du halt auch einfach den Wald von Arenberg oder den Koppenberg fahren. Und ich weiß noch, als ich das allererste Mal, als ich mit Rennrad von angefangen habe, Kopfsteinpflaster gefahren bin, das war in Brandenburg, war ich mit so einer Truppe unterwegs, alles schon so ältere gestandene Rennfahrer, und da kam so Kopfsteinpflasterpassage. Ich bin halt voll auf den Anker gegangen, stehen geblieben und gedacht, da kann ich doch nicht drüber fahren. Mhm. Und die haben es mir gesagt, naja doch, mach mal ein großes Blatt drauf und schön Oberlenker und einfach draufhalten. Und bin ich nochmal zurück, hab's nochmal probiert. Ja, es geht, aber schön ist jetzt nicht. Und mittlerweile bin ich irgendwie Kopfsteinpflaster-Fan. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo Kopfsteinpflaster sehe, fahre ich schon fast nicht den Gehweg nebendran, der sich besser rollt, sondern nee, schön mitten drüber.
Du hast ja mit einem Kumpel zusammen auch richtig Urlaub da gemacht, Radurlaub. Du bist da hingefahren, um da zu fahren.
Genau, also zweimal haben wir das sogar gemacht. Einmal nur für ein kurzes Wochenende und einmal tatsächlich zwischen Ronde und, also Flandern-Rundfahrt und Roubaix. Es liegt ja nur eine Woche dazwischen. Das war in dem Jahr dann auch noch Ostern. Das hat sich mit Urlaubstagen ganz gut angeboten. Ja, und
andere fliegen nach Mallorca zum Trainingslager.
Ja, wir sind nach Flandern gefahren, in den SIF. Ja, und kann ich nur empfehlen. Das ist eine andere Urlaubsregion, aber du kannst halt selber Radfahren. Du kannst theoretisch auch beide Events mitfahren. Es gibt ja bei der Flandern-Rundfahrt das Jedermann-Rennen. Es gibt bei Paris-Roubaix das Jedermann-Rennen. Wir haben es noch gemacht, dass wir die Flandrien-Challenge in der Woche gemacht haben. Das wird so von der Tourismusregion angeboten. Da kriegst du so eine Art Challenge, dass du in 72 Stunden alle, ich glaube 58 Hellingen sind es, von Flandern-Rundfahrt und Gent-Wevelgem. Also es sind dann über 300 Kilometer, die du fährst, und verknüpfst es quasi mit deinem Strava-Account und kannst es hinterher einreichen, kriegst dann so eine kleine Plakette mit deinem Namen, dass du jetzt echter Flandrien bist, kannst du dann im Rondemuseum an die Wand pinnen. Also man kann da auch ganzjährig tatsächlich Urlaub machen und da geil Radfahren. Man muss nicht im Anfang April dahin. Man kann das auch im Juni, Juli, August machen, wenn das Wetter schön ist.
Da gibt es auch ein paar Profi-Radrennen, aber
stimmt,
zur Klassikerzeit natürlich mit den Profi-Rennen. Wenn man die besuchen möchte, ist es natürlich auch was Besonderes.
Aber weil wir es gerade davon hatten, am Tag danach die Profis gucken, du hast, glaube ich, das so, muss ja faszinierend sein, genannt. Du kriegst aber auch mal vor Augen geführt, was du eigentlich für eine Wurst bist. Also ich bin durch den Wald von Arenberg wirklich so mit 15 km/h und oh Gott, bloß nicht aufs Maul legen. Und am Tag danach ist da die Spitzengruppe, ich glaube, die hatten über 40 auf dem Segment. Und dann denkst du schon, sag mal, ich bin doch da gestern auch rübergefahren, das geht doch gar nicht.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist doch war nicht die letzte Austragung, die schnellste von Roubaix ever mit 47, irgendwas.
Ja.
Ja, also bei Paris-Roubaix muss man dazu sagen, da spielt der Wind schon eine sehr, sehr große Rolle. Also gab's.
Ja, stimmt, wir hatten Gegenwind.
Das ist ja nur die 15.
Deswegen.
Wenn es Gegenwind hat, dann wird es manchmal eng mit den Fliegern nach Hause für die Sportler. Dann sind die hinterher sehr, sehr unentspannt, weil sie schnell los müssen. Da spielt der Wind natürlich, wenn du in eine Richtung fährst, ist klar, spielt eine große Rolle. Aber auch da hat es natürlich, kann das Rennen eine Dynamik kriegen, wenn zum Beispiel auf den ersten 100 Kilometern zum ersten Pflaster lange keine Gruppe geht, weil weil es immer ein Team gibt, was nicht zufrieden ist mit dem, wie die Gruppe jetzt aussieht. Oder wenn es mal reißt, das hat man auch schon, dass da mal im Feld ein Riss entsteht und dann hat einer gepennt, ist hinten rumgegondelt und dann wird vorne aber mal eine Stunde richtig drauf gedrückt. Es spielt auch immer so ein bisschen die Rolle, wie sieht da die Dynamik aus. Und bei Paris-Roubaix haben wir es jetzt auch gesehen, dass das Finale noch eher eröffnet wird jetzt als vor einigen Jahren, was ja eine grundsätzliche Tendenz ist.
Das ist ja auch das Rennen, wo total oft die Ausreißer entweder gewinnen oder richtig weit kommen. Also ich denke an Van Sumeren, ich denke an Matthew Heyman, ich denke an Sylvain Dillier.
Ja, tatsächlich ist es so, dass du dort, und das ist auch wieder der Punkt, wo was dem wieder so eine Dynamik verleihen kann, wenn du Glück, wenn du an einem Tag in der Gruppe drin bist und du erwischst dann auch noch einen guten Tag und hast keinen Platten, dann kannst du tatsächlich sehr, sehr weit kommen. Und das wissen die Fahrer natürlich auch. Und das, was dann im Silverdelier gelungen ist, das haben natürlich ganz viele andere auch im Blick. Und sie wissen, okay, das ist jetzt hier, ist jetzt nicht.
Hat sich rumgesprochen.
Vielleicht geht da was. Und das, ja, das führt dann natürlich auch dann eins zum anderen. Ja.
Du hast auch gesagt, du bist es schon gefahren. Also, was bist du alles schon gefahren da?
Also, ich mache das, normal mache ich so, dass ich zum Opening Weekend das Fahrrad mitnehme und dann tatsächlich die Abschnitte selber fahre, um auch zu sehen, was sich verändert hat. Also, die Anfahrt zum Koppenberg zum Beispiel wurde vor 4-5 Jahren, haben sie die umgebaut. Also war eine Baustelle einfach an so einem Eckhaus und dadurch wurde die Einfahrt in den Koppenberg anders. Und das mache ich eigentlich immer so, dass ich das Rad dann mitnehme und dann meistens den Montag noch da bleibe. Ich war aber auch schon während einer längeren Zeit dort und bin Sachen gefahren. Also das jetzt so bei so Jedermann-Events jetzt selber, das klappt für mich wegen der Arbeit nicht. Also es ist dann eher macht das eher anders, aber dass ich zum Beispiel dann da bleibe nach dem Opening Weekend, das mache ich eigentlich, mache ich eigentlich fast jedes Jahr. Und dann guckst du dir die dann selber nochmal an. Du siehst dann auch, beim Eikenberg zum Beispiel hatten sie Veränderungen vorgenommen, da wurde eine Seite geteert und das sind halt Sachen, die, also da ich auch selber gerne Rad fahre, mache ich das lieber dann mit dem Rad als mit dem Auto.
Abgesehen von solchen temporären Änderungen, wie unterscheidet sich das flämische Pflaster von dem Paris-Roubaix-Pflaster?
Ja, das kann,
eigentlich eine Frage an euch beide.
Das kann man nicht vergleichen.
Ja. Also wenn du eigentlich sagst, Roubaix ist Pflaster, dann ist Flandern eigentlich geteert. Also da finde ich, ist es das Pflaster selber eigentlich keine große Herausforderung, sondern wirklich eher diese Steilheit und dass es dann halt Pflaster ist.
Ja, bei Paris-Roubaix gibt es auch Abschnitte, die sind jetzt. Aber wenn wir von dem Fünferpflaster reden, also von dem Kopfsteinpflaster der schwersten Kategorie, das ist tatsächlich so, dass man geschockt ist, wenn man das erste Mal wirklich sieht. Also dass all das, was man bisher in seinem Leben an Kopfsteinpflaster gesehen hat, damit nichts zu tun hat. Also das ist wirklich, als hätte, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das ist wirklich so, als hätten die einen Acker gepflügt und dann wahllos Steine reingeschmissen. Also der eine guckt da mal so viel höher und der andere steht dann quer und
dazwischen ist so eine Rille?
Ist so eine Rille, also du fährst quasi die ganze Zeit gegen eine Bordsteinkante gefühlt und das ist schon, das kann man schon nicht vergleichen.
Wer hat denn entschieden, dass man da Fahrrad fährt? Das ist unglaublich.
Aber der Reifen hält.
Davon haben die Sportler auch noch viel, also die ganze Woche bis Mittwoch haben die Hand, Nacken, Schulter, die Profis, das ist schon, also die Belastung für den Körper ist schon enorm, das kann man nicht vergleichen. Und bei einer Flandern-Rundfahrt ist es halt so, die Anstiege fahren sich natürlich auch anders mit dem Kopfsteinpflaster. Also du kannst dann nicht so aus dem Sattel und tänzeln, sondern du fährst halt einen Koppenberg anders, als du einen Lehberg fährst, der geteert ist. Aber die Kombination und dann vor allen Dingen diese ganz schmalen Wege bei der Flandern-Rundfahrt, wo halt einfach nur zwei, drei nebeneinander passen und dann so ein Feld von 170 Sportlern, ja, dann weißt du, wie weit die auseinander sind. Wenn du an Position 60 in so einen Anstieg reinfährst, dann sind die anderen schon mal eine halbe Minute voraus, einfach durch den Ziehharmonika-Effekt. Aber das Roubaix-Pflaster ist einfach absurd. Also das lohnt sich wirklich. Also sich das mal anzugucken, das lohnt sich tatsächlich.
Gehört das zum Palmarès von auch einem Hobbyfahrer, einer Hobbyfahrerin? Ja. Einmal im Leben muss man da gefahren sein?
Ja.
Also okay, sehr eindeutige Positionierung.
Ich glaube, grundsätzlich diese Welt der Klassiker für sich aufzuschließen, ist eigentlich cool. Grundsätzlich das mal mitzuerleben ist. Also ich weiß ja, mit meiner Frau damals, die hatte, und Belgien, so, und die rennen und so, Junge, so. Und dann habe ich sie einfach mal mitgenommen zur Flandern-Rundfahrt. Keine Ahnung, 25 Jahre her. Und das lässt dich nicht, also wenn du irgendwie ein Faible dafür hast, wenn du mit dem Sport irgendwas anfangen kannst, dann lässt dich das nicht kalt. Also du bist dort und das macht was mit dir. Also wenn du begeisterungsfähig bist für den Radsport, dann macht das was mit dir.
Sprechen wir mal über dieses da vor Ort sein. Was wären eure Tipps, wenn man dahin will? jetzt mal zunächst als Fan, nicht mit dem eigenen Fahrrad, sondern da ist jetzt die Flandern-Rundfahrt. Was ist der größte Fehler, den ich nicht machen sollte? Und was ist der beste Tipp, den ich berücksichtigen sollte?
Wenn ich vielleicht den besten Tipp als erstes gleich mal raushauen darf, sehr, 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 sehr früh buchen. Also gerade wenn du zur Ronde und Roubaix willst.
Okay.
Also ich habe das gemerkt, das eine Jahr waren wir im Juni da und da haben wir auch spontan noch bei Airbnb oder Ferienwohnung direkt oder wo auch immer man dann schaut, war super viel Angebot. Und dann haben wir irgendwann im Sommer, Spätsommer 2022 entschieden, dass wir 2023 zur Ronde wollen. Und da war es dann schon so, ja okay, hier gibt es noch was, aber das ist so mitten auf dem Dorf und da müssen wir erstmal 20 Kilometer Auto fahren, um nach Audenarde zu kommen. Und da würde ich echt sagen, eigentlich schon fast ein Jahr voraus. Wenn die Ronde durch ist und du willst nächstes Jahr hin, dann direkt buchen.
Ja, also das ist auf jeden Fall Sinn. Also dieser Hype, der da ist, ist verrückt. Also ich war mal vor ein paar Jahren in einem Hotel mitten in Audenarde am Marktplatz und hatte so ein großes Zimmer für mich alleine. Da war ich zu irgendeiner, ich glaube, das war Quickstep, Team Quickstep, weiß nicht wie viele Jahre das Team, haben die so eine Veranstaltung gemacht. Da waren so alte Legenden da, Bettini und Kev kam mit seinem McLaren gefahren und so weiter. Und da war ich dort, im Januar war das. Und dann hatte ich da in Audenarde gebucht, das hat, weiß ich nicht, 60 Euro gekostet. Das hat ein Riesenzimmer für mich. Und dann haben wir beim Frühstück mit der Betreiberin kurz gesprochen und dann sagte sie zu mir, ja, also zum Wochenende der Flandern-Rundfahrt wird das Zimmer für 700 Euro vermietet. Tatsächlich ist es sinnvoll, da im Vorfeld zu gucken, wann. Aber man findet auch sowas, dann muss man halt ein Stück fahren. Also das geht schon. Also dann zur Not pennst du halt irgendwo ein Stück weg oder in Frankreich und fährst dann rüber. Das geht schon. Viele wenden sich an uns, an das Cycling Magazine, auch mit so einer Fragestellung, was auch total willkommen ist. Wir geben das auch, wir antworten da jedem, der da eine Frage stellt. Ich sage immer als erstes, es ist gut, wenn man weiß, was man will. Also möchte ich jetzt zum Beispiel so viel von dem Rennen live mitverfolgen können wie möglich. Also möchte ich die jetzt vielleicht viermal sehen oder so bei einer Flandern-Rundfahrt, um einfach denen ins Gesicht gucken zu können. Und
was möglich ist, weil das eben auf diesem engen Raum stattfindet und manchmal kommen sie an einer Stelle mehrmals vorbei oder man fährt ein Stück mit dem Auto.
Genau, ich habe mit meinem Bruder, wo die Kinder noch ein bisschen, die Jungs ein bisschen jünger waren, habe ich denen dann auch so einen Plan gemacht. Da habe ich gesagt, oh, da fahrt ihr hin und dann lauft ihr oder fahrt mit dem Fahrrad zu der Stelle, dann könnt ihr sie so sehen und habt quasi so einen individuellen Plan erstellt, wie kann man sie maximal sehen. Also es ist cool, das ist schön, das macht Spaß, das machen auch viele, also auch viele Belgier machen das und Hopping, das ist bei einigen ist das auch ein Sport. Da sollte man allerdings immer extrem auf Sicherheit bedacht sein, weil es ist nicht nur auch das Rennen der Profimänner zieht sich auseinander. Es gibt aber noch das Rennen der Frauen. Wir haben immer noch ganz viele Menschen, die sich auch bewegen, hin und her bewegen an dem Tag. Und es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt an jedem Feldweg vor jedem Haus drei Polizisten stehen, sondern man muss schon sehr aufmerksam sein. Das sollte man auf jeden Fall tun. Also selbst wenn man den Sport, also beim allerersten Mal hinzufahren und zu sagen, so jetzt sehe ich die aber heute fünfmal, so, das weiß ich nicht, ob das so schlau wäre. Dann lieber irgendwo das Auto hinstellen und das mit dem Fahrrad machen und dann irgendwie an zwei, drei Stellen und vielleicht auch nicht, also nicht am Koppenberg sein wollen und am Quaremont, das wird nicht funktionieren, weil das halt zwei Stellen sind, wo ganz viele Menschen hinwollen. So. Das muss so. Die Alternative wäre, ich möchte es einfach mal auf mich wirken lassen. Ich möchte einfach mal aufsaugen, was da ist. Und dann kann man auch wunderbar einen Tag am Quaremont verbringen. Die Männer kommen da dreimal vorbei, die Frauen kommen auch mehrfach vorbei. Dann kann man sich auch einfach das Spektakel dort mal angucken. Dann sucht man sich einen schönen Platz, wenn man zeitig da ist, findet dann auch einen guten, kann dann auch gut gucken. Da steht eine Leinwand. Man ist dort mit anderen Menschen, die aus dem gleichen Grund dahin gefahren sind und sicher auch schon drei Läffe getrunken haben. Oder auch nur zwei Cola. Und man kann trotzdem irgendwie sich kaputt lachen über die Hobbyleute, die dann da auch noch zwischen den Rennen dann mal hochfahren. Und da wird dann auch irgendjemand, man guckt dann vielleicht mit einem Franzosen, einem Briten und einem Belgier zusammen dann einfach dieses Radrennen an, an der Stelle. So, auch das kann man sich gut vorstellen. Oder man sagt halt einfach, okay, ich möchte einfach da offen rangehen und sagen, ich fahre auf jeden Fall zum Start, weil das möchte ich mal sehen. Und danach gucke ich noch, dass ich irgendwo an den Helling komme, jetzt vielleicht nicht den Quaremont und nicht der Paterberg, sondern vielleicht einen, wo es noch realistisch ist, dass man noch einen Platz kriegt. Und wichtig ist, du kannst auch mit dem Auto nicht einfach irgendwo parken. Also dadurch, dass das alles ein Gebiet ist, wo es kreuz und quer geht, Strecke kreuzen ist schon nicht so einfach. Also das Beste wäre tatsächlich, du stellst das Auto irgendwo hin und nimmst dann das Fahrrad aus dem Kofferraum oder wie auch immer vom Dachträger und bewegst dich dann dort mit dem Fahrrad. Oder du sagst halt, ich will nur eine Stelle, dann parkst das Auto, läufst dahin, bist entspannt.
Ja, tatsächlich auch früh dran sein. Also bei uns war dann auch so, ja gut, wir fahren jetzt mal so, in 2 Stunden kommen die Profis da durch, dann gucken wir mal, dass wir dann da sind. Dann war es so, dass der Ordner irgendwo dann meinte, nee, hier dürft ihr nicht mehr durch. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und hatte aber, weil wir diese Flandrien-Challenge die Tage später machen wollten, hatte ich im Kopf irgendwie die ganze Landkarte von Flandern schon irgendwie drin und habe dann zu meinem Kumpel, der gefahren ist, gesagt, ja, fahr mal hier links, fahr mal da rechts. So, und hier stellst du jetzt das Auto hin, den Rest laufen wir. Und hat dann auch geklappt, aber früh dran sein und sich vorbereiten. Ja.
Also ich war selbst ganz noch nicht Tipp. Bei der Flandern-Rundfahrt, aber also wenn man vielleicht mal einsteigen will in das Thema, ich war jetzt im Winter zum ersten Mal beim Cyclocross in Zonhofen mit der großen Düne. Das fand ich faszinierend, weil da hast du natürlich den Vorteil, dass es ist ein Gelände, eine Runde, die kommen 7, 8 Mal vorbei. Du kannst dich ja noch klug hinstellen, dann siehst du sie pro Runde auch noch mehrmals und ja, da mal reintauchen in dieses grundsätzliche Radsport-Faszination und eben Volksfest, das konnte man da sehr gut, fand ich. Faszinierend fand ich, da war ein riesiges Zelt. Das ist ja bei der Flandern-Rundfahrt und bei den anderen Rennen ja auch ganz oft. Diese Zelte, teilweise auch mit so VIP-Bewirtung. Also es ist ja
das ist
sehr,
Konzept,
sehr vielfältig. Ja. Also es gab VIP-Zelte, es gab aber auch einfach, also wie so Partyzelte. Ich würde sagen, da war ein riesiges Partyzelt offen für jeden. Da war ein DJ, der hat die ganze Zeit aufgelegt. Ich würde sagen, da waren mal locker 500 bis 1000 Leute drin, die von dem Rennen selbst gar nichts gesehen haben. Weil die einfach, die waren auch mega zufrieden und glücklich. Die brauchten das Rennen gar nicht. Die haben da einfach Party gemacht, war auch cool. Also das meinte ich auch mit dieser, es ist Radsport einerseits und es ist Hochleistungssport. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie Kultur und Kultur der Gegend und Volksfest halt auch irgendwie.
Definitiv beim Cross noch viel krasser als jetzt bei den Straßenrennen. Das ist teilweise, also das, die finanzieren das teilweise auch über diese Konzepte mit, ja, und beim Cross ist ja auch Standard, da gehst du dann als Unternehmer, buchst du dann halt so ein All-Inclusive-Paket für deine 3, so wie das hier mit der VIP Loge beim VfB funktioniert, so funktioniert es dort mit der VIP-Loge beim Cross.
Mitten auf dem Acker.
Ja, und das ist tatsächlich, das ist halt viel rauer. Und diese Zelte, die gibt es bei jedem Rennen. Also die Party ist da bei jedem Rennen. Und beim E3-Preis ist das, ja, ist hier so ein Fußballstadion und daneben ist der Platz, wo die Zielgerade ist. Und da ist so ein großes Zelt. Und da ist halt dann, da wird dann, wenn die Siegerehrung durch ist, dann gehen die da alle rüber ins Zelt. Und wenn ich dann fertig bin mit Arbeiten und gehe dann zu meinem Auto, dann ist dort noch die Party im Gange. Und das gehört da einfach mit dazu. Und das nimmt sich auch nicht alles so, da wird auch nicht alles so super ernst genommen. Und du musst dann, da muss jetzt auch nicht das Rennen dort in diesem Partyzelt dann nochmal durchdiskutiert werden. Nee, es ist so der Rahmen dafür. Aber ich hatte das auch schon, dass ich nach der Flandern-Rundfahrt damals, die Philipp Gilbert gewonnen hat, war ich in dem Ort, wo ich übernachtet hatte, gehe ich dann ganz gerne, weil nach so einem Arbeitstag bin ich zwar durch, aber der Kopf ist halt irgendwie noch an und dann gehe ich halt da noch irgendwo in die Kneipe und dann war ich dort und dann war eine fette Party im Gange, weil es gibt ja, in Belgien gibt es ja auch so diverse Kneipen, wo du jetzt nicht so weißt, dass da ist der Übergang zwischen Café, Kneipe und Disco fließend. Und dann ging es da schon ganz gut zur Sache, als ich da rein bin, ich weiß nicht, 22:30 abends oder was. Und dann kam halt so das Thema auf, so was feiert ihr ja eigentlich? Und dann, ja, wir feiern ja, ist so ein Radrennen und hat so einen Belgier gewonnen, den wir ganz gut finden. Ich sage, ja, die Runde heute, ich war da. Wie? Und dann habe ich kurz, und dann, ab dann gehörte ich zur Party.
Also, ich wollte gerade sagen, komm mal her, trink mal.
Wenn die bestellt haben, also ich konnte tatsächlich dann, um am nächsten Tag auch noch in irgendeiner Weise fähig zu sein, die richtigen Buchstaben unter der Tastatur drücken zu können für den sportlichen Analysetexte, bin ich dann einfach 3 Uhr verschwunden, ohne dass ich jemandem Bescheid gesagt habe. Sonst hätte das definitiv nicht funktioniert. Und dann gehörst du einfach dazu. Und da wollte keiner mit mir genau ausdiskutieren, ob der jetzt und wer der Zweiter und Dritter. Nee, es war einfach, da war ein geiles Radrennen, wir haben eine geile Party gehabt. Es war einfach ein schöner Tag. Lass uns jetzt hier noch zusammen Spaß haben.
Deine Bierempfehlung, welches muss man probiert haben?
Alle,
okay. Ja.
Also der Klassiker.
Das ist ja in Belgien dann eine größere Aufgabe.
Das ist eine größere Aufgabe. Also ich bin ja tatsächlich großer so Trappistenbier-Fan. Also Leffe ist ja so das Bekannteste. Das kannst du sogar hier im Supermarkt kaufen. Früher war, also wenn ich vor 20 Jahren aus Belgien kam, musste ich immer die Scheibenwerfer runterstellen, weil der Kofferraum als Auto ein bisschen hing, das muss man jetzt heute nicht machen, aber es gibt so verschiedene Sorten. Ich zum Beispiel, also Grimbergen mag ich zum Beispiel total gern. Ich mag auch dieses Huchharden, das geht so fast so in so eine Richtung Weizenbier. Also es gibt halt alle möglichen, also ich glaube, es ist tatsächlich ganz cool in den Regionen, wo man ist. Das mache ich dann auch. Also wenn ich versuche auch nicht immer an der gleichen Stelle zu sein, sondern bin dann lieber mal übernachte bei, was weiß ich was, bei E3 gucke ich dann mal, dass ich vielleicht irgendwie in Kortrijk nochmal abends irgendwo bin und dann versuche ich tatsächlich auch so die lokalen Biere dann so auch mal zu entdecken. Und ich glaube, ich kann noch 20 Jahre dahin fahren und hab nicht jede Sorte probiert.
Ich muss noch einen Tipp loswerden, den ich aus eigener Doofheit, die Erfahrung gemacht habe. Weiße Sneaker.
Oh, okay.
Sind als Zuschauer am Streckenrand eine ganz schlechte Idee. Weil du stehst halt einfach im Acker und der Acker wurde vor einer Woche noch gepflügt und es hat geregnet und also meine Schuhe sahen aus wie, also ich habe die zu Hause wirklich genommen und überlegt, okay, ich schmeiß die jetzt in die Waschmaschine und wenn sie davon kaputt gehen, dann war es halt so, aber die sind wieder weiß geworden.
Ja. Also und wichtig ist, dass man halt, die sind schneller als man denkt. Also vorsichtig sein und
Vorsicht an der Bahnsteigkante quasi.
Ja, tatsächlich. Und aufeinander Acht geben. Und auch ein bisschen gucken, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, da ist jetzt jemand, die wissen das vielleicht nicht oder sie benehmen sich komisch, dass man sich auch gegenseitig hilft. Das ist schon sehr sinnvoll. Und man ist tatsächlich, man hat kein, oder wenn man das noch nicht erlebt hat, dann kann man sich das nicht vorstellen, wie schnell die dort eigentlich sind in manchen Passagen. Und das ist was Menschen, die das jetzt so noch nicht erlebt haben, dann auch unterschätzen. Und auch alles das, was davor fährt mit Motorrädern und so weiter. Also da tatsächlich sehr, sehr aufmerksam sein, ist schon auf jeden Fall eine gute Sache. Und lieber einfach wirken lassen. Also ja, man möchte gerne Dinge auch mal festhalten und so, aber lieber alles mitnehmen und aufsaugen, als jetzt dann irgendwie die ganze Zeit da irgendwelche Fotos machen, weil die Profi-Fotos von Gruber und Gosen egal als die eigenen. Ja. Aber das aufzusaugen und das dann sich auch mal zu gucken, okay, wie ist das jetzt bei den Jungs da ganz hinten und dann auch mal nachzuvollziehen, wie ist jetzt vielleicht von dem oder dem die Geschichte seines Rennens und so. Das ist, glaube ich, was ich immer empfehlen kann. Also meine Eltern waren das erste Mal vor ein paar Jahren bei Paris-Roubaix und meine Mutter, also die waren am Carrefour de Labre, also das letzte Fünferpflaster, so das Epizentrum des Paris-Roubaix. Und meine Mutter fand das auch extrem beeindruckend. Die kennt das aus dem Fernsehen, aber dann das mitzuerleben, die Lautstärke alleine, wie laut das ist und welche Geräuschkulisse das ist und wie wenig man auch mitkriegt und wie wild das dazugeht. Das ist schon was man gerade jetzt bei den großen Rennen an den Schlüsselorten, was man nicht unterschätzen sollte.
Ich war tatsächlich, weil du das gerade sagst, 2023 im Wald von Arenberg und du teilst dir ja, sage ich mal, in einer sehr ländlichen Region eine Mobilfunkzelle mit 1000 anderen Leuten. Das heißt, Live-Ticker funktioniert nicht so wirklich. Du kriegst aber irgendwann mit, okay, da ist jetzt schon der Heli. Wir standen so am Ende von dieser Schneise. Also die ist ja 2,5 Kilometer knapp lang, vielleicht so 300, 400 Meter vor dem Ende standen wir. Und du kriegst einfach mit, wie durch diesen Wald wir haben vorhin von dieser Welle gesprochen, die durch das Velodrom schwappt, die schwappte bei uns durch diesen Wald durch. Und ich habe so eine krasse Gänsehaut bekommen. Mhm. Und dann auf einmal zimmerten da halt Wout, Mathieu, Dege, Pedersen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die an dir vorbei sind. Ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe einfach quasi mit dem Handy gefilmt und habe aber selber geguckt und nicht noch irgendwie aufs Display, dass man, wie du sagst, diesen Moment einfach zwar aufnimmt, aber dann auch hinterher noch ein Video für zu Hause hat.
Und was ich auch empfehlen kann, man findet dort extrem viele mittelalterliche Städte und Gebäude. Also nach Brügge zu gehen am Tag der Flandernrundfahrt, wenn dort Start ist, teilt man sich mit vielen Menschen plus die ganz vielen Touristen, die da sind. Aber das lohnt sich auch touristisch, sich das anzugucken. Mhm. Also das ist, und jetzt nicht nur Brügge, ich finde Gent zum Beispiel ist auch eine wirklich schöne Stadt. Also, dass man da jetzt irgendwie sagt, ich fahre jetzt nur zum Radrennen hin. Wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie Urlaub oder so, gibt da auch noch mehr zu entdecken.
In Oudenaarde gibt es das Museum der Flandern.
Das Ronde van Vlaanderen Museum, ja.
Es gibt natürlich Gedenkstätten und Museen über die Geschichte des Ersten Weltkriegs in Flandern, was man besuchen kann. Was ich mir sehr eindrucksvoll vorstelle. Und wie du gesagt hast, natürlich die Architektur, die Städte, die Menschen. Also eine Empfehlung nehme ich jetzt euch beiden auch unbedingt da mal hinzufahren. Gucken wir mal in die Zukunft. Das ist ja ganz viel Tradition, hatten wir es schon. Aber es ist auch, man hat ja keine Angst davor, auch mal Dinge anders zu machen. Es sind zum Beispiel die Mühe von Gerardsbergen, die ja ganz fester Bestandteil der Flandern-Rundfahrt war, ist mal eine Zeit lang ganz rausgeflogen. Dann ist sie jetzt, glaube ich, sehr, sehr weit am Anfang des Rennens. Also spielt keine unmittelbar rennentscheidende Szene Rolle, wenn sie überhaupt noch Teil ist. Ändert sich ja auch manchmal. Also wo siehst du die belgischen Frühjahrsklassiker, wo siehst du Paris-Roubaix in 5 bis 10 Jahren? Wie entwickelt sich das?
Es ist richtig, da haben sich viele Dinge verändert. Man muss dazu sagen, dass die Klassiker immer beliebter geworden sind, also sowohl bei den Menschen, was die Zuschauer und die absoluten Highlights, also Paris-Roubaix hat unterdessen auch eine ganze Menge Event-Fans. Also du konntest vor 20 Jahren konntest du gechillt zum Café de Labre laufen und hast dir da einen Platz gesucht und dann war gut. Jetzt hast du da Reisegruppen aus Deutschland, aus Großbritannien, die dieses Event miterleben wollen. So. Mhm. Dazu haben sie sportlich noch an Bedeutung gewonnen, dadurch, dass die Geschichten sich heute auch viel, da stecken in sich ganz, ganz viele Geschichten drin, über all das, was wir geredet haben, das ist natürlich alles, was auf den Sport, auf die Teams, auf die Aufmerksamkeit, auf die Sponsoren einzahlt, das heißt, jede Mannschaft will heute bei den Klassikern gut sein, also selbst die spanischen Teams, die früher einfach eine Truppe von 60 Kilo Jungs waren, die am Berg schnell waren und aus Spaß mit einem Freund, wir haben immer gesagt, ja, wenn du bei Paris-Roubaix in den Besenwagen nach dem ersten Pflaster guckst, dann sitzen da die Euskaltel-Jungs drin und noch zwei andere Fahrer, die sich ein Euskaltel-Trikot übergezogen haben. Ja, da sitzen mehr Euskaltel-Leute drin, als sie überhaupt gestartet sind. Das war natürlich im Spaß gemeint, aber selbst die spanischen Mannschaften, die früher einfach dort gestartet sind, weil sie es mussten. Und da gab es, natürlich gab es Ausnahmeerscheinungen, wie jemand wie Fletcher oder so. Also, aber das ist heute nicht mehr so. Selbst die spanischen Mannschaften, die eine klare Vorstellung davon haben, was für sie enorm wichtig ist, auch die legen ein Augenmerk auf die Klassiker. Das hat sich massiv verändert in den letzten 25 Jahren. Und die Rennen müssen auch eigene Wege einfach gehen, dass das, so wie die Flandern-Rundfahrt war, das Rennen jetzt ohne Mühe hat eine viel größere, also eine spannendere Dramaturgie einfach bekommen. Es ist vielschichtiger geworden und du hast jetzt eben auch die Möglichkeiten mit VIP-Zelten, Amo de Quaremont zu sagen, die kommen hier dreimal vorbei und die Frauen auch noch. Einfach um den gesteigerten Kosten durch die gesteigerten Anforderungen an die Sicherheit, an alles, was dort mit dabei ist, einfach das auch im Rahmen zu halten. Und ich glaube, dass die Klassiker auch so ein bisschen den Weg vorgeben, wo entwickelt sich der Radsport insgesamt hin, weil es mit die wertvollsten Rennen einfach sind. Klar, die Tour de France überstrahlt alles und dominiert alles, aber wenn es jetzt um Innovationen geht, um Veränderungen. Ich finde zum Beispiel, dass einer der größten Hebel für den Frauenradsport jetzt abseits von der Tour de France Femme war, dass man mutig war, bei Flanders Classics zu sagen, wir drehen das rum. Die Frauen kommen nach den Männern ins Ziel. Wir machen das. Wir wissen, das ist logistisch. Also wenn man sich ein bisschen mit Logistik, mit wie Radrennen funktionieren beschäftigt und man guckt dann, wie so ein flämischer Klassiker funktioniert, wo die da quasi im Kreis fahren und mit mehreren Rennen, um Gottes Willen.
Das ist ein Meisterwerk, ja.
Das ist ein Puzzle, was auch, das wird nie 100%, du wirst da nie 100% Sicherheit haben, dass nicht mal vielleicht das Frauenrennen abgebremst werden muss. Oder das Männerrennen hat man auch schon. Und dann muss vielleicht auch mal, weil gerade irgendwo ein Unfall passiert ist, ein Krankenwagen durch. Und dann hält halt einfach das Feld an und dann geht's weiter. So. Aber Flanders Classics hat den Mut gehabt, das rumzudrehen, die Frauen danach ins Ziel kommen zu lassen. Und man hat gesehen, es hat enorm viel gebracht in der Aufmerksamkeit für die Frauenrennen. Das war für die logistischen Riesenherausforderungen, das war für die ökonomisch nicht das, was am naheliegendsten war. Und sie sind den Weg trotzdem gegangen. Und das in meinen Augen bringt das viel mehr, als wenn man jetzt irgendwie darüber diskutiert, wie viel Preisgeld gibt es jetzt bei Männern oder bei Frauen. Also, weil der Wert, dass das transportiert wird, dass die Menschen das verfolgen können. Ich habe das ja selber immer mitbekommen. Für mich ist es bei vielen Rennen extrem schwer, Frauenrennen und Männerrennen gleichzeitig verfolgen zu wollen. Das funktioniert an vielen Stellen nicht. Und früher war es bei der Flandern-Rundfahrt so, wenn die Entscheidung bei den Frauen passiert ist, dann sind die Männer in Koppenberg gefahren. Ja, was machst du denn jetzt? Also klar, sitzt unterdessen mit zwei Monitoren im Pressezentrum, aber es funktioniert nicht so richtig. Und sie haben sich das genau überlegt, wie machen wir das? Und natürlich wird dann auch mal ein bisschen eher gestartet und die Logistik verändert sich, aber sie machen das. Und ich glaube, das ist was, wo sie haben einfach die Rückendeckung für diese Rennen, weil sie Monumente zum Teil sind, aber sehr traditionsreiche Rennen, die einfach für was stehen. Und dort können sie dann auch sagen, okay, wir verändern jetzt dieses oder wir verändern das. Das gibt ihnen eine Sicherheit. Während das bei kleinen Rennen, die eh schon auf Kante genäht sind, muss man dann sagen, okay, wenn wir uns jetzt trauen, möglicherweise was zu verändern, wo wir nicht wissen, was bedeutet das jetzt für uns, das können sich wenige erlauben. Und ich bin auch großer Fan davon, auch auf kleine Rennen zu schauen. Also für mich, also ein E3-Preis ist meistens das schönere Radrennen, also rein jetzt sportlich betrachtet. Es macht total Sinn, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil man entdeckt dort so eine Vielschichtigkeit in dem Rennen drin, was viel komplexer und viel spannender sein kann als eine Flandern-Rundfahrt. Oder ein Lissamont, so ein kleiner Klassiker, den keiner kennt, so richtig nerdig. Aber ist auch ein wunderschönes Radrennen und wird dann auch von Menschen. E3-Preis zum Beispiel auch, das macht ein Verein. Also die setzen da über 1 Million um mit diesem Radrennen, über diese Busse und was da alles dazugehört. Aber im Endeffekt macht das eine kleine Gruppe von Menschen, die einfach einen normalen Job haben. Also ich glaube, sie haben ein oder zwei Festangestellte für dieses Event. Ansonsten machen das alles Menschen, die sonst Jobs haben und das unterstützen möchten. Und das ist total, also gibt bei dem Rennen auch Sachen, also ihre Werbung finde ich meistens sexistischen Kackscheiß, aber da sagen sie dann halt, es funktioniert und es ist gut. Also da bin ich nicht mit einverstanden. Aber bei vielen Dingen ist es so, dass du merkst, okay, der Typ, der jetzt dann dasteht und hier dafür sorgt, dass die Pressekonferenz stattfindet, das ist ein CEO von irgendeinem Unternehmen und der macht das jetzt, weil so. Und das ist halt was total schön ist, dass da keiner irgendwie so ein riesen Ego vor sich herträgt, sondern sie machen das alle zusammen, um dieses Rennen machen zu können. Und oder der dicke Belgier mit dem Scooter. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt im vergangenen Jahr. Da gibt es so einen Mann, der macht halt 20.
Der ging auf sämtlichen Memes auf Instagram.
Genau, der ist halt so ein ganz normaler Typ, der ist tatsächlich Schulrektor oder stellvertretender Rektor, der arbeitet in der Schule und der macht es seit Ewigkeiten. Die ganzen flämischen Rennen, der ist so ein Bulle und so. Und wenn du den so, also vor dem hast Respekt, so. Also wenn der sagt, hier, du gehst jetzt da lang, machst du das? Also ein total netter. Und dann gab es halt dieses Ding letztes Jahr, dass er dann mit zum Elektroscooter neben den hergefahren ist. Ja. Und jetzt ist der auf dem offiziellen Plakat vom Rennen, ist halt quasi der Typ auf dem Scooter drauf. Und so, und einfach total eben solche Dinge. Also die nehmen das auch nicht. Sie wissen jetzt, wie sie damit spielen können. Und der Typ war dann in allen Zeitungen. Also ich habe mit ihm gesprochen, ich weiß gar nicht, bei welchem Rennen habe ich mit ihm gesprochen. Und er erzählte dann, ja, was meinst du, was da los war, wenn ich in die Schule kam? Die ganzen Kids, die ihn sonst halt nur als den den Lehrer kannten. Die haben dann gesehen, der ist jetzt hier bei denen auf den Smartphones, auf TikTok und Instagram und überall ist der Typ halt da ein Meme geworden. Mhm. So. Und jetzt machen die dann so ein paar Plakate und da ist er mit dem Elektroroller als drauf. Und das sind halt die schönen Sachen dabei, wo man dran ablesen kann, okay, die nehmen sich jetzt auch nicht so ernst mit allem, sondern es ist halt nur Radrennen. Und es ist cool, wir machen eine Party, aber es ist nur Radrennen.
Stichwort ernst, wir hatten es gerade schon so ein bisschen mit dem Ausblick in die Zukunft. Ich würde dir gern so 5 Fragen stellen zur sportlichen, also wenn wir jetzt so in die sportliche Glaskugel schauen.
Okay.
Nicht für 2025 unbedingt, aber so vielleicht für die nächsten Jahre. Mhm. Was da deine Meinung dazu ist. Ich fange mal an mit, gewinnt Wout van Aert irgendwann noch die Ronde? Also die Flandern-Rundfahrt.
Also ich würde es ihm wünschen, aber das ist nicht die Frage. Ich glaube, es wird tatsächlich schwer für ihn. Ich glaube, viele Chancen hat er nicht mehr. Mhm. Und je mehr er das eigentlich will, desto schwerer wird es für ihn, weil er für alle anderen Mannschaften komplett ist die Taktik des Teams berechenbar. Also ich glaube, wenn sein Team sich öffnet und sagt, sonst wurscht, Hauptsache wir gewinnen das Rennen als Mannschaft, dann ist halt nicht er derjenige, der gewinnt. Mhm. Dann erhöht das ihre Siegchancen. So ist es einfach extrem berechenbar. Und Mathieu van der Poel kann immer zu ihm sagen, wenn ihr baut, ich habe das Ding schon gewonnen, mach du die Lücke zu. Und das macht es für ihn extrem schwer. Also ich fände es cool. Das wäre wieder so eine Geschichte, die halt in diesen Radrennen so drinsteckt. Also wenn ihm das jetzt tatsächlich gelingen würde, am besten bei seinem letzten Auftritt, so. Das sind halt die Geschichten, die dann einfach, das würde so passen. Das ist schon fast zu kitschig, aber es würde halt irgendwie passen. So wie die Geschichte mit John, dass er dann wieder da ist, der hat das gerettet und sein Pflasterstück und dann fährt er da um den Sieg mit und dann stürzt er und wird in Anführungsstrichen nur Siebter, kann ich mit ums Podium fahren. Es gibt dem Sport fast noch mehr. Also es macht ihn macht noch ikonischer. Und dass dann Wout vielleicht in seinem letzten, bei seinem letzten Flandern, ist ja auch egal, ob er jetzt Flandern oder Roubaix gewinnt, eins von beiden muss er noch gewinnen.
Weil das wäre meine nächste Frage. Gewinnt er Roubaix?
Ja.
Das fehlt ihm ja auch noch.
Ich glaube, er gewinnt eher Roubaix als Flandern.
Okay. Gewinnt Tadej Pogacar irgendwann mal Paris-Roubaix? Jetzt, wo wir sprechen, ich glaube, vor 2 Tagen ging von ihm ein Video online, wo er im Wald von Arnberg gefahren ist und jetzt gerade wird so ganz wild spekuliert, fährt das doch dieses Jahr schon?
Also ich glaube nicht, dass er das dieses Jahr fährt, weil es einfach noch andere Rennen gibt, die er von der Liste nehmen möchte. Und für jemanden wie Tadej Pogacar muss man natürlich auch dazu sagen, da fährt auch eine Gefahr mit. Also wenn du kannst nicht Paris-Roubaix fahren, ohne die Gefahr zu laufen, dass du stürzt und dich schwer verletzt. Und wenn du Mitte April einen schweren Sturz hast, ob du dann bis zur Tour wieder so weit hergestellt bist, ist fraglich. Das heißt, auch diese Dimension muss man bedenken. Ich schätze Pogi so ein, dass er irgendwann das probieren möchte. Ich glaube, dass er jemand ist, der so ein Racer ist, dass er das, auch das möchte er gerne probieren. Ob er das kann oder nicht, das werden wir sehen. Also ich glaube, er hat physisch durchaus die Chance. Ob die Rennen dann so laufen können, dass ihm das gelingt, das wird man sehen. Aber ich halte es nicht, also es wird schwer, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der irgendwann Roubaix gewinnt.
Nils Polit war ja schon 2. in Roubaix, 3. bei der Flandern-Rundfahrt. Gewinnt der mal eins von beiden? Oder wird es schwer, weil er eben Tadej Pogacar zumindest derzeit als Kapitän eigentlich vor sich hat bei solchen Rennen?
Also ich glaube, dass wenn Pogacar bei einer Flandern-Rundfahrt starten würde mit dem Ziel, die Flandern-Rundfahrt zu gewinnen, dann würde Nils ganz klar in die Rolle schlüpfen, ihm zu helfen. Und ich glaube, das ist eine große Qualität, die Nils hat, sich einfach dann nicht, ich möchte aber trotzdem, sondern er stellt sich in den Dienst, er weiß genau, was seine Rolle ist, ihm macht es extrem Spaß, einfach auch gemeinsam die Rennen zu gewinnen. Das ist eine Riesenqualität, die er hat. Ich glaube aber, dass er schon den Traum hat, Roubaix gewinnen zu wollen. Und ich glaube auch, dass er die Chance dazu hat. Wie gesagt, es ist, wenn du mit einem Jasper Philipsen und einem Mathieu van der Poel zusammen ins Velodrom fährst, ist es schwer. Also es muss, aber niemand weiß, wer hat wann Defekt, was passiert bei diesem Rennen. Also ich würde jetzt nicht sagen, der gewinnt es auf jeden Fall noch. Das würde ich nicht machen, aber.
Du schließt es nicht aus.
Aber in meinen Augen hat er klar die Chance dazu. Mhm. Und er ist auf jeden Fall jemand, dem das auch so viel bedeutet und der auch weiß, was er kann, dass wenn er ein gutes Frühjahr hat, was darauf ausgerichtet ist, er definitiv die Chance dazu hat.
Dann habe ich noch eine, und zwar, über ihn haben wir schon viel gesprochen, John Degenkolb. Fährt er nochmal in Roubaix aufs Podium?
Boah.
Also du wünschst es dir sicherlich. Ich glaube, wir alle würden uns das wünschen. Wäre eine tolle Geschichte.
Also ich würde es ihm und dem Rennen und allem, was da drumherum ist, wäre das eigentlich toll. Also wenn das nochmal gelingen würde, das wäre dann so die fette Klammer irgendwie so drumherum. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn du mich vor 3-4 Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass ich das nicht glaube.
Mhm.
Aber wenn ich sehe, wie krass er bei dem, also A, wie gut er wieder geworden ist, nach den Rückschlägen, die er ja gehabt hat in den vergangenen Jahren, und wie, wenn man einfach sieht, wie er das hinkriegt, bei den Rennen auf dem Punkt da zu sein, dass wenn ihm das gelingt, ich meine, viele Chancen wird es nicht mehr geben für ihn. Hat seinen Vertrag nochmal verlängert, also zweimal sehen wir ihn auf jeden Fall noch. Ich glaube zum Beispiel auch, dass das für ihn, ich glaube, wenn er sein letztes Roubaix fährt, glaube ich, wird es schwer für ihn, ich kann es nicht einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für ihn schwer wird, bei seinem letzten Roubaix alle Emotionen, die da dranhängen, komplett beiseite zu lassen. Mhm. Also wenn er in dem Bewusstsein Paris-Roubaix startet, das ist heute mein letztes Paris-Roubaix, mit all dem, was da dran gehört. Und er weiß dann auch, er sieht dann seine Familie an seinem Pavé stehen. Und ich glaube, da ist, glaube ich, eine Emotionalität da drin, die macht es, glaube ich, nicht einfacher, so ein Rennen dann mit dem bestmöglichen Ergebnis abzuschließen. Aber wenn er nochmal in die Position kommt, dass er in Topform dasteht, dann würde ich auch da nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist. Es ist schwer, ohne Frage. Also auch überhaupt bei dem Rennen musst du schon ein fast perfektes Rennen abliefern, wenn du am Ende in die Chance kommst, um das Podium mitzufahren. Und wenn in der Konstellation, wo in der Spitzengruppe, die klein ist, zwei Leute von Alpecin sind und das sind Philipsen und Van der Poel, wirst du es immer schwer haben. Also ist schon mal mindestens ein Spot am Podium, ist schon mal belegt. So, da sind nur noch zwei übrig. Aber es wäre irgendwie, ich glaube, auch da sind wir wieder jetzt beim Kitsch. Sein letztes Roubaix, er kann auf dem Podium das Ding aber auch, selbst wenn er nicht auf dem Podium steht, wird das grandios. Ich meine, Tom Boonen damals, der das unbedingt nochmal gewinnen wollte und dann lässt er sich einbauen und Heyman gewinnt. Ich denke, Tomeka hätte beim Zieldurchfahren seine Karriere beendet in dem Moment, wenn ihm das gelungen wäre. Und trotzdem sitzt er dann hinterher in der Pressekonferenz da, macht einen riesigen Fehler, hätte Geschichte geschrieben, hätte den Rekord aufgestellt und alles. Und er sitzt da und gratuliert fair. Und das sind auch so Momente, also da habe ich echt so gedacht, wow, Hut ab. Also und deswegen, ich glaube, für Kitsch brauchst du das nicht, dass er dann auf dem Podium steht. Aber es wäre natürlich noch geiler.
Ja, vielen Dank. Bernd.
Also ihr fahrt jetzt dieses Jahr Roubaix mit?
Also ich habe es tatsächlich, ich bin ja einmal bei einer Präsentation von einem neuen Rennrad in der Gegend gefahren. Da sind wir eine Strecke gefahren, wo Teile von der Flandern-Rundfahrt gefahren wurden. Und dann sind wir nach Frankreich rübergefahren, auch am Stück, also ohne irgendwie einen Transfer oder so. Und dann über die Roubaix-Pflaster wieder zurück. Das fand ich schon sehr faszinierend, aber das hatte natürlich überhaupt nichts. Also da war kein Event drumherum, da waren keine Leute am Streckenrand oder so. Also das Kennenlernen, das muss ich auf jeden Fall mal machen. Und ob ich da selber mal mitfahre, so wie Erik das ja quasi zur Pflicht für jeden macht, das muss ich mir nochmal überlegen.
Naja, sonst kann man sich auch gut an den Streckenrand stellen und die an der Fritur noch einkehren hinterher.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke. Es war nerdig.
Es sollte nerdig werden.
Es sollte nerdig werden. Ist ein ganz eigene, ja, man sagt Kampagne, hast du gesagt. Es ist eine eigene Jahreszeit irgendwo ein Stück weit in Belgien, die jetzt gerade mittendrin ist, die gerade angefangen habt, wenn ihr das hier seht oder hört. Und ja, wir freuen uns drauf auf die Rennen, die es noch gibt, die wir noch sehen können. Vielleicht mit dem ein oder anderen Ergebnis, worüber wir jetzt hier spekuliert haben. Mhm. Vielen Dank, Bernd.
Gern.
Danke.
Chefredakteur beim Cycling Magazine. Wenn ihr euch für Profi-Radsport interessiert, cyclingmagazine.de, das ist seine Adresse. Er hat auch schon viel in Roadbike geschrieben, natürlich immer mal wieder Artikel über den Profi-Radsport, weil du eben diese Expertise hast. Apropos Roadbike, aktuelle Ausgabe, wenn ihr am Kiosk vorbeikommt, auch ein Themenschwerpunkt, allerdings nicht die Region Flandern, sondern Mallorca. Schaut gerne mal rein, schaut gerne bei Instagram oder bei Facebook vorbei auf bike-x.de. Da haben wir immer tagesaktuelle Nachrichten aus der ganzen Fahrradwelt und natürlich auch aus der Rennradwelt. Und ja, diesen Videopodcast ist jetzt das zweite Mal, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank, dass du da warst. Wird es natürlich auch wieder geben. In jedem Fall als Audio-Podcast auch in 14 Tagen wieder und in unregelmäßigen Abständen mit Bild. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.